Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin der Host dieser Sendung. Unser heutiger Gast ist ein Corps-Student und Reserve-Offiziersanwärter der Artillerie. Lukas, der hier sitzt, gerade bei uns im Keller, ist aktiv bei Corps Saxonia Hannover und Corps Saxonia Karlsruhe. Beide sind im WSC bzw. Weinheimer Seniorenkonvent. Lukas, schön, dass du hier bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön, danke, dass du gekommen bist. Wollen wir uns mal in das Interview reinfuchsen?
Schauen wir mal, dass wir uns in das Thema Reserveoffizieranwärter reinfuchsen. Ganz genau.
Ja, dann fangen wir mal mit der eigenen Vorstellung an. Okay, wie alt bist du?
Ich bin 28 Jahre alt.
Wann und wie bist du aktiv geworden?
Also Fuchs wurde ich am 19. Februar 2016 und zwar über einen Flyer. Ich war Erstsemester an der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Universität in Hannover und ich habe im Audimax Flyer gefunden zur Cocktailparty vom Corps Saxonia. Naja, ich war ein guter Erstsemester und ich habe keine Party ausgelassen und ich dachte, da gehst du mal hin. Ich habe davor von Studentenverbindungen und Corps nur sporadisch was gehört und die 7-Tage-Doku vom NDR, die war da in dem Zeitraum gerade ganz frisch rausgekommen, aber ich konnte mir da keine große Idee von machen. Also ich habe mich da einfach mal hingestürzt, habe mich in Schale geworfen, der Dresscode stand ja auch drauf und ich war ziemlich beeindruckt von dem Gebäude, was die da hatten. Also wer sich in Hannover auskennt, der weiß, wir haben das größte und schönste Haus der Stadt. Eine 2000 Quadratmeter Jugendstilvilla mit Nord- und Südflügel, das hat schon echt Eindruck gemacht auf so ein Erstsemester. Und ich bin auch relativ schnell dann mit dem Fuchs mal ins Gespräch gekommen. Wir haben die Kontaktdaten ausgetauscht und dann wurde ich noch ein paar Mal eingeladen als Gast und relativ schnell habe ich dann den Wunsch geäußert, aktiv zu werden. Und dann hat das eine zum anderen geführt.
Ja, sehr schön. So muss das auch laufen. Was studierst du?
Aktuell studiere ich an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen, den Masterstudiengang Gymnasiales Lehramt mit den Fächern Politikwissenschaft und Germanistik.
Ach, wieder ein Lehrer.
Ja.
Es scheint echt so ein Ding zu sein unter Verbindungsstudenten.
Es macht ja auch Freude. Also wenn man junge Menschen ausbilden darf und dann auch direkt die Früchte seiner Arbeit sieht, das hat schon was.
Da du ja sagst, dass du ja jetzt im Master bist, welchen Abschluss hast du dann im Bachelor bis jetzt oder welchen Bachelorabschluss hast du bis jetzt erreicht?
Das war in Heidelberg an der Ruprecht-Karls-Universität ein Bachelor of Arts, 50% Politikwissenschaft als Hauptfach, war auch die Masterarbeit drin, die Bachelorarbeit drin geschrieben und 50% Germanistik mit der Lehramtsoption. Das Ganze war dann Oktober 2020, genau. Ja, da habe ich meinen Abschluss gemacht.
Ich habe ja auch Bachelor in Geschichte und Politikwissenschaften gemacht, wobei Politikwissenschaften war bei mir das Nebenfach. Hauptfach war Geschichte dementsprechend. Da habe ich dann auch meine Bachelorarbeit geschrieben. Ich habe übrigens sogar ein KV und ein CV geschrieben.
Ach so, ja. Da kennt man sich aus in der Thematik. Dann hat man direkt mal ein bisschen was vorher recherchiert. Ja. Durch den ein oder anderen Ausflug, den ein oder anderen Tresenabend, hat man da schon genug Vorwissen, dass man was Schlaues zu sagen kann, ja?
Ja. Genau.
Fantastisch.
Ja, bei mir war es Adenauer und Globke. Also einmal beides Bonner, einmal Arminia im KV und einmal die Bavaria in Bonn, die ja auch den Merz als alten Herrn dort hat.
Ich habe sowas Ähnliches mal für eine germanistische Hausarbeit gemacht im Bachelorstudium. Wir haben ja auch unsere eigene Sprache, unsere eigenen Fachbegriffe. Es ist noch jede Menge Latein mit drin. Dann haben wir diese Ansprache mit dem Nachnamen, aber dann trotzdem du, was wir halt so als Eigenart haben. Und da habe ich mal eine Hausarbeit geschrieben über Phänomene in der Sprache von Verbindungsstudenten.
Cool. Hast du die irgendwie im Grin Verlag oder so veröffentlicht, dass man die kaufen kann zum Beispiel?
Ach nee, das habe ich leider nicht gemacht. Vielleicht soll ich das mal machen, ja.
Kannst du dir deine Veröffentlichung auch anrechnen? Habe ich in meiner Masterarbeit gemacht. Die kannst du auch im Grin Verlag kaufen.
Ah ja.
Für 1 Euro digital oder fast 50, wenn du sie in Druckform kaufst.
Naja, wer es braucht.
Ich habe den Preis nicht festgelegt.
Alles gut, da mache ich mich auch mal schlau.
Ja, wann wurden denn deine Bünde gegründet?
Ja, mein Mutterchor in Hannover im Jahr 1852 am 27. Februar und in Karlsruhe am 27. Februar 1856. Es ist auch kein Zufall, dass dann der 27. Februar gleich geblieben ist, denn das Corps Saxonia Karlsruhe ist ja aus dem Corps Saxonia Hannover hervorgegangen. Wir sind das sogenannte Eiserne Kartell. Geschichte war damals so, dass einige meiner damaligen Hannoveraner Chorbrüder halt beim Fechten erwischt wurden, was halt noch unter Strafe gestellt wurde. Die wurden dann der Universität, der Stadt verwiesen und sind dann nach Karlsruhe gegangen, weil die Universität damals schon einen hervorragenden Ruf hatte. Die ist ja heute auch eine Exzellenzuniversität, und haben dann dort direkt die Saxonia Karlsruhe gegründet. Also seit Gründung des Corps in Karlsruhe besteht auch dieses Kartell, das nicht nur das älteste Kartell im WSC ist, sondern älter als der WSC selbst. Mhm.
Ja, die Kartelle, die haben da meistens ja wirklich längere Traditionen, eine größere Geschichte als der Dachverband selber, in den die ja dann auch eingebunden sind.
Wie bei uns, ja.
Also Füchse, die kurz vor der Burschenprüfung stehen, gut zuhören. Hier kommen manchmal solche Wer-wird-Millionär-Antworten.
Ah, wir haben da einen sehr fähigen Fuchsmajor, auf den vertraue ich.
Sehr schön.
Der ist übrigens auch Reservist.
Ja, klasse. Ja, es ist ja, da kenne ich auch einige im Verbindungswesen, die auch Offiziere sind. Hast du irgendwie mal die Offiziere von diesem Kabuler Stammtisch kennengelernt oder wie diese Kneipen dort gefeiert haben in Kabul?
Nee, das habe ich tatsächlich nie kennengelernt. Also ich habe davon schon mal gehört, aber ich kenne jetzt keinen von denen. Mhm.
Ja, das war damals bei Tramizu, haben die immer die Fotos gepostet und das war ziemlich cool. Ja, wie groß sind denn deine Bünde? Wie viele Mitglieder hat denn einmal die Saxonia Hannover und einmal die Saxonia Karlsruhe?
Ich glaube, das nimmt sich insgesamt nicht viel. Wir haben alle so über den Daumen gepeilt zwischen 140 bis 160 Mitglieder. So in dieser Range sind wir da. Weil man sagen muss, in Karlsruhe geht es uns aktuell viel, viel besser, was die aktiven Situationen angeht. Ja, wir haben jetzt im Wintersemester 6 Füchse gekeilt. Also das ist ganz ordentlich. Wir haben noch genug Burschen dabei. In Hannover ist es gerade etwas weniger, aber wir haben da trotzdem noch eine breite Basis, auf die wir zurückgreifen können.
Wie sieht das denn mit eurem Couleur aus? Woran würde man euch denn erkennen, wenn man euch im Couleur im Weg laufen würde? Welche Farben, welche Mützenart?
Naja, wir haben die Farben grün, weiß, schwarz jeweils. Also wir sehen auch komplett gleich aus. Also wenn wir jetzt zusammen rumlaufen auf irgendeiner gemeinsame Veranstaltung, da kannst du jetzt auch als Laie nicht sagen, ob der Mann jetzt Hannoveraner oder Karlsruher ist. Wir haben schwarze Pikeschen, und da gibt es so Feinheiten wie das. In Hannover tragen wir halt das Band komplett über der Pikesche und in Karlsruhe unter dem zweiten Knopf. Also da muss man sich schon sehr, sehr genau auskennen. Ansonsten die klassische Tellermütze in schwarz. Und dann gibt es noch so einen Unterschied beim Tönnchen. Also in Hannover braucht man eine inaktive Prüfung, die man ablegen muss. Da wird auch ein ganz, ganz großes Geheimnis drum gemacht. Und wenn man die dann bestanden hat, dann darf man das Tönnchen tragen. Und in Karlsruhe steht das einfach jedem Inaktiven zu. Das sind also die kleinen, aber feinen Unterschiede. Aber grundsätzlich kann man uns nicht so gut voneinander unterscheiden. Das kann in Weinheim ganz schön von Vorteil sein, wenn die Streife einen aufschreiben möchte. Aber das ist ja nicht so, dass wir uns daneben benehmen. Das tun wir natürlich nicht.
Kann ich mir bei Chorstudenten überhaupt gar nicht vorstellen.
Gerade wir Chorstudenten sehen uns ja gerne als die verbindungsstudentische Elite an. Aber
ich erinnere mich auch gerade gar nicht an Videos, die viral gegangen sind vor Jahren.
Nein.
Das waren keine Chorstudenten.
Nein, absolut gar keinen Fall.
Auf jeden Fall. Mich beruhigt. Lieber Lukas, jetzt machen wir nochmal die ganz schnelle Fragerunde. Und zwar, Ötti Pilz oder Rouge?
Rouge.
Wachsjacke oder Steppjacke?
Wachsjacke.
Mütze oder Tönnchen?
Boah, schwierig. Tönnchen.
Warum kein Stürmer?
Um Gottes Willen, nein. Das machen wir nicht. Das sieht ja aus wie ein Schlumpf.
Segelschuhe oder Loafer?
Segelschuhe.
Socken rot oder grün?
Rot.
Polokragen oben oder unten?
Definitiv oben.
Sylt oder Mallorca?
Sylt, was sonst?
Welches Haus außer den deiner beiden Bünde findest du noch schön?
Oh, die Münchner Germanen. Da kann man gut was machen. Und ansonsten die Ansbacher.
Ansbach?
Ja, natürlich.
Ah, schön. Ja, da hatten wir jetzt den Christian Fuhrmann ja auch in der Sendung. Der hat ja seinen schwarzen Bock in Ansbach.
Die haben ja auch die Kösener Fenster. Also wer einmal da war und sich diese Fenster dort angeschaut hat, das ist ja echt einmalig.
Ja, ich war leider noch nicht da.
Oh, das Huttenschlösschen.
Sehr schön.
Können wir auch noch erwähnen.
Okay, dann, lieber Lukas, dann lass uns doch ein bisschen über deine Reise als Korporierter sprechen. Und zwar, du hast ja schon erzählt, wie du ja bei deinem ersten Bund in Hannover aktiv geworden bist. Wie war das denn damals für dich als junger Mann mit dem Eintritt in die Corpo-Bubble?
Also am Anfang habe ich noch gar nicht auf dem Haus gewohnt. Ich komme aus der Nachbarstadt von Hannover, also ich hatte da gar nicht irgendwie das Bedürfnis, irgendwie nach Hannover zu ziehen. Bin dann halt gependelt zur Uni, bin auch für die Aktivität dann gependelt mit Bus und Bahn. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass das nicht das Wahre ist. Also ich kann auch hier an dieser Stelle jedem empfehlen, einfach mal aufs Haus zu ziehen. Das gehört einfach dazu. Mhm. Und so richtig los ging es dann halt auch erst im Mai, als ich dann ein Zimmer bekommen habe auf unserem Haus und dann dort das eigentliche aktive Leben angefangen hat. Ja, darf es gerne nachgeschenkt werden.
Ich schenke mal ein.
Dankeschön. Und
Lukas hat hier einen guten Sandemann-Sherry mitgebracht, medium dry.
Das ist auch, da muss ich mal kurz ausweichen, so ein klassisches Offiziersgetränk. Also wenn sich Offiziere irgendwo zusammentreffen, dann wird auch immer zusammen Sherry getrunken, zumindest zum Anstoßen. Danach kann man gerne auf Bier rübergehen. Also gerne. Cheers.
Cheers. Schätze Ryan.
Ah, sehr gut. Sehr gut. Ja, also war ich, genau, ich bin aufs Haus gezogen, dann halt 2-3 Monate später erst. Und ja, da hat man halt alles so klassisch gemacht. Man ist halt Fuchs, ne? Man lernt das Fechten, man hat seine Fuchsenstunden, man geht das erste Mal bummeln, ja, man geht auf die ersten Veranstaltungen auf anderen Häusern, man schließt neue Freundschaften, neue Bekanntschaften und ohne dass einem irgendwer das sagen muss, passt man sich auch optisch an. Auf einmal kommen dann die Pakete von Charles Stewart aufs Haus angeflogen. Ja, dann kauft man sich halt die, was waren damals, 4 Hemden, Maßkonfektion für, glaube ich, 120 Euro oder so. Mhm. Also die kosten mittlerweile auch mehr. Und die Bootschuhe, die kamen dazu und irgendwann dann noch die Wachsjacke, die es dann von den Eltern zu Weihnachten gab. Und dann passt man sich dann so nach und nach an. Und das war halt damals ein ganz, ganz wichtiger Teil meiner Identität auch.
Mhm. Ja. Ging mir auch so.
Man hat da gerade als junger Mensch, der frisch von der Schule kommt, beziehungsweise ich habe noch so einen Bundesfreiwilligendienst gemacht, ja, war da ein Jahr lang bei der Caritas tätig, aber das ist schon eine ganz besondere Gemeinschaft. Man wohnt zusammen, man macht alles miteinander zusammen, man besteht zusammen auf dem Paukboden und ja, das führt halt dazu, dass man da auch sehr, sehr enge Freundschaften zusammen, sich da zusammenfinden. Mhm. Und dann kommen noch die Ausflüge dazu. Man fährt ja natürlich zusammen auf aktive Fahrt, man fährt nach Weinheim, ja, man fährt vielleicht mal mit seinem Semesterticket nach Göttingen zum Bummeln, was wir auch gemacht haben. Und was ich da relativ schnell gemerkt habe, ist halt unser Kartell in Karlsruhe. Und das ist etwas ganz, ganz Besonderes gewesen. Wir hatten damals, gerade zu der Zeit, als ich aktiv war, wirklich in jedem Semester einen neuen Doppelbänder Sachsen. Also entweder ein Hannoveraner, der ein Karlsruhes Band aufgenommen hat oder umgekehrt. Und wir haben uns sehr häufig miteinander besucht. Also wir hatten das eine Semester, dann kam die Karlsruhe Anfang des Wintersemesters hoch zur Bandbestätigungspartie. Dann hatten wir noch einen Gegenbesuch zu der Weihnachtskneipe von denen und die waren auf unserem Weihnachtsball und noch zusätzlich auf unserer Cocktailparty, was die Semesterparty bei uns ist. Und dann sind wir das Semester darauf zusammen nach Prag gefahren auf aktiven Fahrt. In den Weinheim sieht man sich sowieso. Also da war sehr, sehr viel, sehr enger Austausch, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und es gibt so einen Spruch, man sagt ja bei 2 Bänderleuten so, naja, in den ersten Laden fällst du rein und den zweiten suchst du dir aus. Und so war das bei mir ungefähr auch.
Okay. Ja.
Also ich habe dann alles bei mir erledigt. Ich war dann irgendwann auch fertig mit meiner Aktivität. Und dann habe ich noch die Uni gewechselt nach Heidelberg. Mhm. Habe ich noch von Hannover nach Heidelberg gewechselt. Und dann hatte ich die Idee, du pass auf. Das Ding ist auf der Landkarte so 70 Kilometer nach Karlsruhe. Das kannst du doch pendeln. Fährt dann nochmal in Karlsruhe aktiv. Und für Studieren pendelst du dann. Und genau das habe ich auch gemacht. Und das war im Wintersemester 2018, 2019. Und da ist eigentlich erst so richtig der Knoten geplatzt.
Okay.
Da ging es eigentlich so richtig los. Die Aktiven dort waren halt alle ein bisschen anders drauf. Ja? Also es waren andere Charaktere, aber das hat halt irgendwie menschlich viel besser zusammengepasst. Was jetzt nicht heißen soll, dass es in Hannover da irgendwelche Diskrepanzen gab, um Gottes Willen. Aber ich bin da in Karlsruhe nochmal so richtig aufgelebt. Und es gab dort ganz, ganz viele Aktionen mit einem ganz bestimmten Chorbruder, der mir sehr ans Herz gewachsen ist, die das so geführt haben, dass wir eine sehr, sehr innige Freundschaft mittlerweile führen. Ich fahre auch gleich noch zu ihm. Wenn wir hier fertig sind, setze ich mich nochmal in die S-Bahn oder ICE, was da fährt. Und dann werden wir nochmal bei ihm in Duisburg koppeln und dann nehmen nochmal was zusammen. Aber in Karlsruhe, das war eigentlich so die goldene Zeit im Südwesten. Und irgendwie bin ich da auch hängen geblieben. Ich wurde dann auch von der Bundeswehr immer wieder in den Südwesten geschickt. Das habe ich mir jetzt auch nicht irgendwie ausgesucht. Mhm. Aber ich hatte meine Einheiten immer dann dort. Und deswegen war der Kontakt nach Karlsruhe auch immer viel stärker, weil die Wege einfach kürzer waren. Mhm. Jetzt habe ich meinen Master in Tübingen. Das sind ja jetzt auch nur irgendwelche 100, 120 Kilometer nach Karlsruhe. Da ist man halt einfach häufiger da.
Mhm. Ja, Tübingen ist auch eine mega geile Verbindung statt.
Das ist herrlich. Also dein erster Gast war ja hier der Till Theodor.
Von Reugel.
Genau, genau. Vom Reugel, den ich auch persönlich kenne. Ja. Ist auch nicht der einzige vom Reugel, den ich kenne, aber mit denen habe ich auch schon mal das eine oder andere Mal zu tun gehabt in Tübingen, in der zugegebenermaßen kurzen Zeit, die ich jetzt da bin. Aber in Tübingen gibt es halt einfach so viele Eigenarten, wie zum Beispiel in Reugel. Mhm. Ja, also das gibt es ja sonst deutschlandweit nirgendwo. Oder den Igel. Ja. Wo hast du denn noch den Igel? Den gibt es nur in Tübingen.
Naja.
Das ist auch noch eine wunderschöne Stadt wie Heidelberg, wurde halt im Krieg nicht zerstört. Da wurde, glaube ich, nur eine Neckarbrücke mal zerbombt, aber die Altstadt ist halt einfach noch komplett da. Und es ist halt eine Stadt, die keine Universität hat, sondern Tübingen ist die Universität. Das merkt man einfach an allen Ecken und Enden. Es ist als Student einfach nur wunderbar in einer Stadt wie Heidelberg oder Tübingen, wo einfach dieses Akademische in jeder Straßenecke zu spüren ist, zu studieren. Das macht wirklich Freude.
Ja, ich bin ja gebürtiger Aachener. Ich bin zwar in Düsseldorf aufgewachsen, aber das finde ich auch mal das Schöne, wenn du in Aachen unterwegs bist. Das ist so ein ähnliches Feeling, was dabei ist. Das ist dieses Akademische, was an jeder Ecke da irgendwie hervorsticht, weil diese ganzen Institute über die Stadt verteilt sind, dass es nicht einen Campus gibt.
Eben, die sind in der ganzen Altstadt. Du gehst durch Heidelberg, durch die Altstadt und überall siehst du das Logo von der Uni. Die haben gefühlt da jedes zweite Haus oder mindestens mal eine Etage. Und man erkennt uns ja auch.
Ja.
Also ich meine, wenn du da an der Neckarwiese bist oder du läufst durch die Altstadt und dann siehst du irgendwen mit einem Hemd, Chino, Bootschuhe, Wachsjacke. Also man erkennt uns ja. Da brauchst du uns ja nichts zu erzählen. Und die sitzen da an allen Ecken und Enden und man erkennt einen oder man ruft vielleicht mal ein freundliches Bierjunge jemanden zu. Vielleicht war ich auch mal auf dem Weg von einer Vorsitzung in einer anderen und habe einfach die Gelegenheit ergriffen, eine offene Tür zu nutzen und eine Fahne mitzunehmen. Wer weiß, das sind halt Sachen, die hast du auf so einer Campus-Uni nicht.
Nee, definitiv. Das ist schon was Besonderes. Das gibt einem auch sehr viel. Ne? Also man erlebt auch so diesen, seinen eigenen akademischen Werdegang nochmal mit anderen Augen. Dann, wenn du so eine dieser Bubble halt unterwegs bist. Das ist wirklich was, was ja Unvergleichliches und was wirklich Schönes. Also es ist auch so, wenn ich mit Muggeln über den Podcast hier spreche und denen sage, ey, wir wollen so ein bisschen Vorurteile über Corpus abbauen, weil wir halt echt keinen Bock mehr haben, immer ständig in Rechenschaft dafür zu stehen, dass wir eigentlich die geilste Zeit unseres Lebens erlebt haben praktisch.
Absolut.
Mit einer Dynamik und Energie, die man sich in einem Drehbuch nicht ausdenken könnte teilweise. Und dass da mal Wertschätzung passiert.
Es ist aber auch eine tolle Sache. Ja, also es ist ja auch anders als jetzt, sag ich mal, einer Fachhochschule oder an irgendeiner Universität, die jetzt nicht so eine große Tradition hat. Ich meine, man kann ja auch in Oldenburg studieren. Ja, Düsseldorf zum Beispiel oder in Lüneburg. Ja, ich kenne mich jetzt in Niedersachsen besser aus. Ich bin gebürtiger Hannoveraner. Aber das ist halt nochmal was anderes, ja, weil es dort halt auch einfach an diesen klassischen Universitäten viel mehr Angebote gibt. Und studieren ist ja auch einfach nur mehr als dieses, ich sammle meine ECTS, die ja jetzt seit der Bologna-Reform auch jeder so starr im Blick hat. Und dann habe ich irgendwann dann meine 180 und für den Master mal meine 120 Punkte und dann bin ich Akademiker. Das ist ja Quatsch. So, also für meine Begriffe zumindest, wenn man sich Akademiker nennen möchte, dann gehört dazu auch ein gewisser Habitus.
Ja.
Dazu gehört auch eine gewisse Art und Weise, wie ich mich ausdrücke, dazu gehört so viel mehr noch dazu, als einfach nur dieses Stück Papier mit dem Stempel drauf und der Unterschrift vom Dekan und dann hänge ich mir das an die Wand. Ja. Und das sind halt diese ganzen Sachen, diese Soft Skills, ja, die vielleicht andere Leute in irgendwelchen Seminaren sich teuer erkaufen, die lernst du bei uns halt nebenbei.
Ja, absolut. Da kann ich auch ein Lied von singen. Ich hatte gestern meinen ersten Arbeitstag in einer neuen Firma und da war auch die ganze Zeit eigentlich praktisch der Verbindungsstudent, der aus mir rausgesprochen hat. Ich habe da eine direkte Integration ins Team gefunden, bin total offen auf die Leute zugegangen. Und ich denke, das sind alles Sachen, die ich durch die Verbindung gelernt habe. Die hätte ich so nicht hingekriegt, wenn ich nicht meine aktiven Zeit hinter mir gehabt hätte.
Gerade dieses offen auf Menschen zugehen, ja, das ist auch etwas, was ich bei mir gemerkt habe. Dann bist du halt Fuchs geworden, ja, und dann hast du eine erste Kneipe und dann sind da Leute, die sind in allen Altersklassen vertreten, ja, und dann hast du irgendwelche Doktoren, Professoren dabei, also Leute, die echt schon was gerissen haben in ihrem Leben und mit denen bist du, dann trinkst du halt deinen einen Schmollnis direkt per Du und ohne, dass du noch irgendwie was geleistet hast, ja, bist halt auch erst seit ein paar Wochen dabei, bist du halt direkt akzeptiert und sprichst mit denen auf eine Augenhöhe. Und das merkst du dann ganz viel bei den, du hast sie jetzt Muggeln genannt, das ist ein Begriff, den will ich jetzt nicht nehmen, einfach weil ich kein Harry Potter-Fan bin.
Okay.
Auch wenn ich mir damit jetzt keine Freunde mache. Aber das merkst du halt bei den Nicht-Korporierten, die haben dann halt dann doch ganz viele Vorbehalte. die gehen halt nicht so offen davor, weil da dann doch irgendwo ein größer Respekt davor ist, vor dem akademischen Grad, den jemand hat, oder vor dem Alter. Und dann weiß man nicht so recht, wie man damit umgehen soll. Und du merkst auch einen Menschen an, wenn er halt erst das erste, zweite, dritte Mal in seinem Leben einen Anzug trägt. Das siehst du.
Ja.
Das siehst du, dass er sich nicht wohlfühlt. Und auch dadurch, dass wir auf unseren Konventen jeden Montag bindest du dir halt deinen Schlips um, schmeißt dir einen Sakko an, das ist irgendwann so selbstverständlich, du gehst so selbstverständlich auch mit dieser Kleidung um, dass du auch einfach professioneller wirkst. Und so wirst du auch wahrgenommen. Also, das hat ganz viele Benefits.
Und wie geht ihr für Chorstudenten damit um, dass die Arbeitswelt immer weniger Krawatte und Sakko trägt?
Ja, den muss man sich ja nicht anpassen.
Ja gut, in manchen Branchen ist das ja schon dann fast schon guter Ton, wie man früher, dass man halt eine Krawatte oder einen Anzug halt anhatte, dass man da heute anders rumläuft.
Also ich kann von einem Praktikum berichten, da habe ich noch in Hannover studiert. Da war ich an einer Schule im Umkreis von Hannover und ich hatte einen Betreuer, der war selber auch Chorstudent, selber auch Oberstleutnant der Reserve. Und man kannte sich aus Hannover, also ich kannte ihn vorher schon, ich habe ihn dann direkt angehauen, also dieser klassische Klüngel, hey, hast du mal einen Praktikumsplatz für mich, ich brauche nur eins, ja, kein Thema, kommst du zu mir. Also das war auch überhaupt kein Thema. Und ich habe da nie eine kurze Hose getragen oder das ist für mir im Leben nicht eingefallen da in der Schule oder irgendwie ohne Hemd dahin zu gehen. Und ich hatte auch noch meine Ledertasche dabei. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da sind wir halt zusammen in den Klassenraum gegangen. Die Schüler waren da teilweise schon drin und du hörst dann nur von irgendwelchen Schülern, ach, der Doppelgänger ist wieder da, weil wir uns halt so geähnelt haben. Also da gibt es auch diese tolle, 7-Tage-Doku, ja, wo der Reporter gesagt hat, ihr seht ja alle gleich aus. Nein, kam der Gespruch, der eine hat doch ein grünes Polo und der ein blaues Polo und ein rotes Polo. Naja, man erkennt uns schon, aber es ist ja auch nichts Schlechtes dabei, wenn man sich dann, sag ich mal, von der breiten Masse ein bisschen abhebt. Man wird einfach anders wahrgenommen.
Vivat Frescat Floriat.
Ja, alles klar. Buchs.
Ja, nee, das ist so. Ne? Also dieses untereinander sich helfen als Verbindungsstudenten, vor allem im Berufsleben, ist halt auch was Besonderes. Auch später wirst du ja dann auch sehen, wenn du alter Herr bist und du triffst andere Korporierte. Es spielt immer weniger die Rolle, in welcher Art von Verbindung derjenige aktiv war oder ist, sondern halt, dass er Korporierter ist. Und das löst dann schon ziemlich krasse Dynamiken halt auch aus.
Also definitiv. Das habe ich ja noch als junger Aktiver gemerkt. Dann hieß es immer unter unserer aktiven Generation, ja, ein Chorstudent ist sich selbst genug und wir spielen nicht mit den Schmuddelkindern. Das spielt ja später auch keine Rolle mehr. Das
interessiert keine
Sorge. Da jetzt einer jetzt ein CVer ist oder ein Lanzer oder so. Man muss halt nur aufpassen bei gewissen Burschenschaften, natürlich. Also auch da die Betonung bei bestimmten Burschenschaften, da muss man echt aufpassen, dass man mit denen wirklich nicht in Kontakt kommt. Aber ansonsten die breite Masse, da kommt man dann später im Berufsleben zwangsläufig mit in Kontakt. Was du jetzt noch gesagt hast zum Thema, man hilft sich gegenseitig, da kann ich auch noch eine Episode erzählen, als ich mich dann bei der Bundeswehr beworben habe, kannte ich natürlich auch den einen oder anderen Soldaten bei mir in der Verbindung, habe mal direkt mal einen Hauptmann angerufen und gesagt, hier, ich bewerbe mich, wie schaut's aus, kannst du mir ein bisschen was an die Hand geben fürs Assessment Center? Gar keine Frage. Da wurde dann auch direkt miteinander gekoppelt, es wurde gesagt, das und das kommt auf dich zu und so bereitest du dich darauf vor. Das ist natürlich einmalig.
Ja, das ist dann schon, wie man das aus der Startup-Szene bezeichnet, ein sogenannter unfairer Vorteil, den man halt durch sein Netzwerk halt hat, dass du dir ja schon Informationen dann abholen kannst, die man vielleicht unter normalen Bedingungen mit Trial and Fail halt vielleicht erst gehabt hätte, ne? Indem man da unvorbereitet.
Ja, ich finde aber nicht, dass es unfair ist. Also in welchem Sinne ist das denn jetzt unfair?
Das ist ein Begriff, das heißt einfach, wenn du etwas besonders kannst, wo du dich von den anderen halt schon mal abgrenzt und das dir da einen Vorteil gibt, das hat man einfach unfairen, in Anführungszeichen, Vorteil genannt. Das ist wie wenn du, weiß ich nicht, du bist Wissenschaftlerin, aber du kommst aus einer krassen Akademikerfamilie, weil dein Vater, deine Mutter schon Professor sind, Oma und Opa waren schon Professor. Das akademische Netzwerk steht dann schon da und du kannst viel schneller halt publizieren, weil Papa kennt und Mama kennt. Das nennt man halt so diesen sogenannten unfairen Vorteil. Das ist keine Wertung, die dahinter steckt, so in dem Sinne. Aber das ist ja das, was ich auch gerade in Verbindung halt sehe, dass wir da diese Wissenstransfer untereinander halt auch sehr effektiv halt gestalten können.
Und ja. Das ist aber auch nochmal so eine deutsche Eigenart. Also in Deutschland ist es tatsächlich besonders stark so, dass Wissen vererbt wird. Also Akademikerkinder werden überdurchschnittlich häufig selber auch Akademiker und Arbeiterkinder werden überdurchschnittlich selten selber Akademiker. Und das ist tatsächlich ein Problem, was wir haben. Gerade wenn wir jetzt von Themen sprechen wie Fachkräftemangel, ja, oder der Brain Drain, dass uns immer mehr Fachkräfte auch abwandern. Mhm. Gerade wir als Land, das ja jetzt nicht gerade über große natürliche Ressourcen verfügt. Unsere große Ressource ist ja unsere Universitätslandschaft, der deutsche Maschinenbau, zum Beispiel, unsere Chemieindustrie. Wir sind ja auf solche Menschen angewiesen und die Talente schlummern überall. Ja. Und da muss man halt dort politisch definitiv nachsteuern, dass es halt auch die Kinder aus den unteren Bildungsschichten schaffen, einen akademischen Abschluss zu machen, dass die halt diesen Bildungsaufstieg machen. Mhm. Das können viele, viele andere Länder viel, viel besser als wir.
Oder schlechter, wie in Amerika.
Gut, das ist nochmal eine andere Geschichte. Die USA sind ja sowieso ein bisschen eigen.
Ja, das ist so, für mich ist so das Paradebeispiel dieser privatisierten Hochschullandschaft. Mir fällt der Name von den Menschen jetzt nicht ein. Das ist hier der intelligenteste lebende Mensch. Der hat irgendwie ein IQ von 200. Der hat sein Uni-Studium aber damals abbrechen müssen, weil die Familie nicht die Studiengebühren halt zahlen konnte.
Ja, wie bescheuert ist das denn bitte?
Ich muss dir mal vorstellen. Ja. Das ist lachhaft, ist das. Naja, gut. Was war denn so die größte Herausforderung in der Zeit, die du da erlebt hast als Aktiver?
Meinst du jetzt akademisch oder in der Aktivität?
Generell, such dir was aus. Was war für dich eine Herausforderung in der Zeit?
Ja gut, die Herausforderung war bei mir tatsächlich, dass ich die Uni gewechselt habe. Ich habe ja jetzt, glaube ich, am Anfang gesagt, einen Abschluss in Politikwissenschaft und Germanistik. Mhm. Ich habe aber ursprünglich Politikwissenschaft und Mathematik studiert. Und ich war auch immer sehr gut in Mathematik in der Schule, also wirklich sehr gut mit entsprechenden Noten, auch in den Abikursen. Und dann dachte ich, das schaffst du schon, aber das habe ich halt nicht geschafft. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, Studienabbruch ist nicht. Also ich werde das definitiv zu Ende führen, aber ein Fachrichtungswechsel, der muss halt definitiv her, sonst wird das nichts mehr. Naja, und dann gab es halt die Sache, dass es halt in Hannover aufgrund des Numerus Clausus nicht funktioniert hat. Ja, der war halt einfach zu hoch angesetzt für mich und ich dann die Uni gewechselt habe mit allem, was dazugehört, mit anderer Prüfungsordnung und da muss ich dann doch noch ein paar Credits nachholen in Politik und das verlängert das Studium wieder und ja, deinen Lebensmittelpunkt zu verlagern und dann bist du dann doch noch weiter weg von zu Hause und ich war auch noch nicht fertig mit der Aktivität. Die war zwar in den letzten Zügen, aber mir hat noch eine Partie gefehlt, die ich dann am Ende doch noch gemacht habe. Es hat alles dann trotzdem noch wunderbar geklappt. Aber das war halt alles im Sommersemester 2018 eine sehr dynamische Situation. Gibt es aber einen ziemlich fähigen alten Herrn bei uns, mit dem ich damals viel Kontakt habe, der mich da gut unterstützt hat. Der war es übrigens auch, der gesagt hat, Lukas, geh nach Karlsruhe, die Aktiven da sind dir ähnlich. Mhm. Das hat er mir damals gesagt und er sollte recht behalten. Die waren mir wirklich ähnlich und deshalb habe ich dann dort auch meine goldene Zeit gehabt. Das war so die größte Herausforderung. Ja. So, ich wollte sagen, du hast gerade nochmal nachgeschenkt, dann können wir auch nochmal anstoßen.
Ja, Prost. Prost. So, guter Sherry. Hast du eigentlich auch Verwandte oder Freunde oder Bekannte, die auch aktiv geworden sind? Ich rede jetzt nicht von Leuten, die du jetzt über die Verbindungszeit kennengelernt hast, sondern noch Leute aus deiner Fort-Lebensphase, als du noch kein Band getragen hast.
Nee, tatsächlich nicht.
Also war es wirklich 100% neu für dich?
Also da ist mir keiner über den Weg gelaufen. Ich muss mal kurz nachdenken. Also aus der Schulzeit? Wüsste ich jetzt nicht, nee.
Ich hatte da auch noch ganz, ganz wenige. Ich hatte einen Typen, den ich gar nicht leiden konnte, der ist dann auch aktiv geworden. Also ich habe mit dem nicht.
Direkt mal einen Kasten anhängen.
Ja, aber ich habe nie eine Minute mit dem da freiwillig Zeit verbracht. Und ja. Dann hat sich rausgestellt, einen, den ich in der Grundschule total gern gemocht hatte, wo halt sich aber einfach der Kontakt halt nach der vierten Klasse halt so verlaufen hat, so wie das halt bei Kindern normal ist. Ja, natürlich. Dem bin ich über den Weg gelaufen, in der U-Bahn in Düsseldorf. Ich so, hey, wie geht's dir? Hey, wie geht's dir? Alles gut? Was machst du so? Ja, ich bin in Bonn. Du bist in Bonn? Was machst du denn da in Bonn? Ne? Ja, ich bin da bei einer Landsmannschaft aktiv.
Ach ja.
Ich so, ja.
Lass uns mal auf ein Bier treffen.
Genau, das war dann auch so der Fall, was dann da passiert ist. Hast du einen Unterschied jetzt beobachtet in deinen beiden Bünden mit der Aktivitas vor und nach Corona?
Ja, Corona war halt ein krasser Schnitt. Das muss man schon sagen. Ich war auch während Corona noch aktiv. Da habe ich dann mittlerweile in Mannheim gewohnt. Ja, doch, das war in Mannheim. Genau, da war ich in Mannheim. Da habe ich mich nochmal reaktiviert, weil wir damals Personalmangel hatten. Dann war das schon anders. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das mittlerweile jetzt, also im, was haben wir mittlerweile, Wintersemester 23, 24, noch so einen großen Unterschied macht. Aber was halt so während Corona war, das war halt schon echt traurig. Mhm. Da konntest du ja wirklich gar nichts machen. Wir haben dann in Karlsruhe geguckt, wo öffnet denn welches Bundesland als erstes? War das natürlich Thüringen, die da sehr liberal war nach dem ersten Lockdown. Wir hatten damals glücklicherweise zwei aktive CB, die in Thüringen beheimatet sind. Und dann haben wir das dann direkt mit der aktiven Fahrt gekoppelt, sind dann in deren Dorf gefahren. Die kommen sogar aus demselben Dorf. Ja. Mhm. Solche Zufälle gibt es halt manchmal. Haben halt dort bei den Eltern einmal übernachtet und uns dann so eine Paddeltour gegönnt über die Saale. Da war es halt auch ständig draußen. Also es gab halt auch keine Ansteckungsgefahr. Und das war halt so, ja, ziemlich ad hoc organisiert, weil man gemerkt hat, okay, Thüringen öffnet, dann machen wir das. Ich war damals noch mitten in meiner Bachelorarbeit. Ich habe sogar auf dem Campingplatz meine Präsentation meiner Bachelorarbeit gemacht. Da gab es dann WLAN, ja. Und ich hab da meinen Laptop mitgenommen, den habe ich dann noch so einen Schlafsack so fünfmal umgewickelt, sodass er ja nicht nass wird und so. Und eigentlich hätte ich da gar nicht mitkommen sollen, ja? Also wenn man so mal vernünftig ist. Aber naja, es hat ja doch funktioniert. Dann haben wir am nächsten Morgen dann abgebaut, also die restlichen Aktiven haben halt die Zelte abgebaut, weil wir weiter mussten und das Floß vorbereitet. Und ich habe mich da an so eine Bierzeltgarnitur gesetzt, Laptop aufgeklappt und habe von dort aus dann, das ging ja damals, weil alles digital war wegen Corona, meine Bachelorarbeit präsentiert in dem Kolloquium. Und das ist glatt gegangen. Das hat alles funktioniert. Also das ist halt auch so eine Sache, die ich jetzt gerne mal allen Zuhörern sagen möchte. Also wenn man will, dann kann man.
Definitiv.
Man kann Studium und Aktivität miteinander verbinden. Man muss es halt nur wollen.
Ja.
Und man kann halt auch auf dem Campingplatz irgendwo in Thüringen seine Bachelorarbeit im Kolloquium präsentieren. Wenn da halt der richtige Wille dahinter ist, dann kann man das schon zusammen machen.
Ja, das ist immer eine Willensfrage. Das ist auch so wie die Leute, die sagen, das ginge ja nicht, ich muss jetzt lernen und das und dieses. Die haben meistens A, ein Zeitmanagement-Problem, die haben ein Prioritäten-Setzen-Problem und dann schieben die alles vor sich hin und dann müssen sie plötzlich für die Klausur üben und an dem Abend, wo dann die eigentlich wichtige Kneipe zum Beispiel stattfindet, und dann fehlen sie dann da,
genau,
der Platz
genau.
ist leer. Und das ist halt auch immer schade.
Da hat aber meine AHV in Hannover auch schon sehr früh gegengesteuert. Wir bieten mittlerweile auch Seminare an, unter anderem zum Thema Zeit- und Selbstmanagement, aber auch Veranstaltungsmanagement wurde mal angeboten. Man diese großen Veranstaltungen, also Stiftungsfeste, Bälle, die großen Semesterpartys, dann halt auch adäquat durchführen kann. Da werden wir halt auch noch von unserer AHV gecoacht. Mhm. Also da wurde halt ein Problem erkannt und dann gibt es ja auch noch die Akademie Weinheim-Seminar. Ich glaube, die meisten Corps haben dann für die Aktiven mindestens mal ein, wenn nicht zwei verpflichtende Seminarteilnahmen. Dort gibt es dann halt auch entsprechende Angebote, wo man halt diese Soft Skills nochmal erlernt.
Ja, das ist ja cool, dass ihr da so einen Wissensaustausch nochmal intern auf so einem professionellen Niveau halt auch dahingehend ausführen könnt. Davon kann man ja letztendlich nur profitieren. Das haben ja auch die CV, haben das ja auch. Die haben ja die CV-Akademie zum Beispiel. Die machen das ja auch ähnlich. Ja, aber dann lass uns noch mal ein bisschen drüber reden. Wie lange warst du denn Fuchs in der Zeit?
Bisschen über ein Jahr.
Okay. Ja.
Also ich glaube, ich habe dann im März, war das März 2017, dann meine Partie geschlagen und danach ging es dann halt auch ganz schnell mit der Rezeption. Ja.
Mhm. Wie lange bist du jetzt Bursch?
In Hannover war ich dann nochmal bis zum Sommer, ich nehme mal so August war das, glaube ich, August 2018 war ich Bursch. Da war ich ganz kurz inaktiv. Dann bin ich dann direkt zur Semesterantrittszeit in Karlsruhe, also Mitte Oktober 2018, quasi anderthalb Monate später, habe ich dann das Zweitband aufgenommen, dort nochmal zwei Semester drangehängt. Dann war ich ein Semester inaktiv und dann, wie ich ja gesagt habe, aus Mannheim nochmal reaktiviert für ein weiteres Semester. Also alles in allem komme ich, glaube ich, auf 8 Semester Aktivität. Als Bursch plus dann nochmal die Fuchsensemester dazu.
Mhm. Ja, das sind,
wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechnet habe.
Ist auch eine vorzeigbare Dauer.
Nee, ich glaube 8 Semester mit der Fuchszeit zusammen.
Ja, doch, so. Ist ja vollkommen.
Ja.
Vollkommen in Ordnung. Ja, was war denn so etwas, wovon du sagst, dass du daran richtig gewachsen bist?
Das war, glaube ich, meine erste große Kommission. Das war die Cocktailparty. Also jeder, der irgendwie aus dem Raum Hannover kennt, und da spreche ich jetzt auch hier mit Hamburg und Göttingen und Berlin mit dazu, irgendwas im norddeutschen Raum, der kennt die Cocktailparty bei uns. Und es ist einfach eine Riesenveranstaltung. Dort habe ich die einmal organisiert und das lief wirklich Bombe. Das war, glaube ich, meine erste, ja. Weil ich hatte dann nochmal eine zweite organisiert, die war dann nicht ganz so pralle. Eigentlich sollte es ja andersrum sein, dass irgendwann der Lerneffekt kommt. Beim zweiten Mal wird es besser. Bei mir war es andersrum. Ich habe dann nochmal versucht, so ein Mitternachtsbuffet einzuführen. bei uns im Keller und das hat auch geklappt. Ja, also es hat sich weder verlaufen, noch hat das irgendwelche Fehlkalkulationen, aber ich hatte da auch guten Support. Ja, wir haben da einen sehr, sehr fähigen Inaktiven, der das lange, lange Jahre lang gemacht hat. Und einen alten Herrn, der das vor ihm lange, lange Jahre lang gemacht hat, da wurde man gut gecoacht und es wurde geflyert schon Wochen davor, es wurden Einladungen in alle Verbindungen geschickt und das Ganze natürlich noch nebenbei vom Studium mit den normalen aktiven Pflichten. Das war so meine erste große Veranstaltung wirklich, die ich gemacht habe und das hat geklappt und ja, ich glaube, danach war das so das Thema, warum es mit der zweiten Cocktailparty nicht so funktioniert hat, dass man gedacht hat, naja, das läuft doch schon. Ja. Und du hast es ja schon mal gemacht, dann wird es ja beim zweiten Mal wahrscheinlich genauso laufen. Nee, ist nicht.
Okay.
Genauso funktioniert es nämlich eben nicht. Und das war, glaube ich, auch bei der zweiten Cocktailparty bei mir dann der größere Lerneffekt für die kommenden Veranstaltungen.
Ja, trial and fail. Aber Fehlerkultur ist auch etwas Wichtiges. Davon lernt man halt am meisten, als wenn man es nur alles mal richtig macht. Ne?
Also bei der Bundeswehr sagen wir immer, du musst unterscheiden, wenn jetzt jemand irgendetwas falsch macht, ja, hat er dann einen Ausbildungsmangel, also er kann etwas nicht, oder hat er einen Erziehungsmangel, also er will etwas nicht. Und darauf muss halt auch deine Fehlerkultur ausbauen. Ne? Wenn jetzt wirklich jemand etwas nicht kann, dann wird er halt gecoacht. Deswegen haben wir auch, wie gesagt, diese Seminare von der AV angeboten bekommen, damals Zeit- und Selbstmanagement. Aber wenn jetzt jemand wirklich nicht will, weil er halt irgendwie faul ist oder seine Prioritäten falsch setzt, ja, dann ist das halt ein Erziehungsmangel.
Mhm. Ja, das ist ein guter Input. Danke. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Dann lass uns mal darüber reden. Was bedeutet die Mensur für dich?
Das ist, glaube ich, jetzt die Standardantwort, die man immer hört. Das muss ja jeder für sich selbst wissen.
Mhm.
Ja. Also eine Mensur, also wirklich hier mit scharfen Klingen, ja, mit bedingter Schutzausrüstung, sich gegenseitig im Kopf zu hauen, sich künstlich in diese Extremsituation reinzubringen, das sucht halt schon seinesgleichen. Also es ist immer so, dass gerade junge Männer, die suchen ja immer irgendwie ihre Herausforderungen, die suchen irgendwie ihre Extremsituationen, aber das ist ja bei uns auch so institutionalisiert. Ne? Das wird halt gesagt, okay, das machst du, das gehört dazu, eine 3 Partien musst du schlagen. Ich habe jetzt insgesamt 6 Partien gefochten mit Bandbestätigung und 2 noch dazu.
Mhm.
Und bei der ersten, das ist halt am Ende, nach deiner ersten Fokuspartie merkst du, naja, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Du haust dich ja nur gegenseitig auf die Deckung. Das wird dann zwar noch ein bisschen advanced dann in der ersten, zweiten Burschenpartie, wo dann auch mehr Technik von dir gezeigt werden möchte. Aber für mich war das nie so die Mensur selbst das Besondere, sondern die Vorbereitung. Also schon so 2 Wochen davor war dann wirklich schon so die Nervosität da und die Gedanken haben da um den Tag der ersten Partie so immer so gekreist und du bist dann nochmal hier explizit laufen gegangen, um nochmal deine Kondition zu pushen und hast dich hier mit deinen Korbjörn darauf vorbereitet, nochmal irgendwelche extra Paukstunden gemacht und da hast du wirklich gemerkt, okay, die Gemeinschaft ist für dich da.
Hm.
Und das war, glaube ich, so das Essentielle, dass du weißt, okay, für mich ist es eine besondere Situation, das hat aber jeder vor dir auch schon mal gemacht und jetzt merkst du, ja, wir stehen halt zusammen. Wir pauken zusammen, es wird dir alles Mögliche angeboten, es werden Gespräche angeboten, wo drückt der Schuh, wie funktioniert das, du suchst dein Mensurteam aus und für mich war die Mensur im Grunde genommen der Beweis, dass dieses Versprechen, was am Anfang gegeben wurde, dass wir halt eine Gemeinschaft sind, die immer füreinander einsteht, dass das halt eben ein wahres Versprechen war, dass es halt auch wirklich genauso gelebt ist.
Mhm. Welche Chargen hast du so gemacht?
Ich war die meiste Zeit der Drittchargierte oder Subsenior, Sekretär, wie auch immer man das nennen mag. Ich habe aber sowohl in Hannover als auch in Karlsruhe kurzzeitig mal den Konsignor inne gehabt, der ja bei uns fürs Fechten zuständig ist.
Okay. Welche bekannten Mitglieder gibt es denn in deinen beiden Verbindungen, die man so kennt? Also müssen jetzt keine Lebenden sein, sondern ja, Verstorbene.
Autobode. Na, den kennt man. Das ist ja der Begründer des Wachenburg-Gedankens. Ja? Also jeder Kursstudent kennt Autobode. Das ist gar keine Frage. Und das ist so der bekannteste Promi, mit dem ich jetzt hier dienen kann.
Okay. Ja. In meinem Bund gibt es einen alten Herrn, der hat die Zusatztanks erfunden, die im Zweiten Weltkrieg dann für die ganzen Flugzeuge verwendet wurden, sind, damit die länger fliegen können. Der ist als alter Herr noch in den 60er Jahren bei uns auch aktiv geworden, hat das Ding in den 20er Jahren für Traktoren, für die Landwirtschaft ursprünglich entwickelt, damit die länger und weiter fahren können und größere Felder bearbeiten können, bis dann die Reichswehr hingegangen ist, beziehungsweise die Luftwaffe, und gesagt hat, so können wir eigentlich auch dafür verwenden, dass die Flugzeuge weiter fliegen können. Und der hat das Patent dafür entwickelt und der ist bei uns aktiv. Aber der einzige wirklich so, in Anführungszeichen, bekannte alte Herr, den wir haben.
Naja, also es gibt ja diese tollen Wikipedia-Artikel, Liste bekannter Korpsstudenten. Da kann man ja gerne mal gucken. Also wir haben auch den Vater des ICE bei uns zum Beispiel, aber damit muss man jetzt auch nicht unbedingt hausieren gehen. Also wer sich da gerne informieren möchte von den Zuhörern, ob es kooperiert oder nicht, wie gesagt, da gibt es eine tolle Wikipedia-Liste und dann kann man da mal reinschauen.
Ja. Ja, Lukas, du bist ja auch, wie wir schon in der Einleitung gesagt, Reserveoffiziersanwärter. Und du hast ja auch gerade an einer großen Übung teilgenommen. Willst du mal davon was erzählen?
Ja, absolut. Also es ist für meine Begriffe, es ist der schönste Beruf des Lebens. Ich kann mir auch mittlerweile eigentlich kaum was Besseres vorstellen. Die Übung, von der du gesprochen hast, ist Quadriga. Eingebettet ist sie in Steadfast Defender. Das ist die größte NATO-Übung seit Ende des Kalten Krieges mit 90.000 beteiligten Soldaten. Und der deutsche Beitrag davon ist die Quadriga. Und ich habe gerade Semesterferien. Also das muss man sich auch einfach mal vorstellen. Ich bin ein ganz normaler Masterstudent in einer zivilen Uni. Ich habe Semesterferien und bin jetzt hier in einer Reserveübung dabei, wo ich einfach mal an der größten NATO-Übung seit 30 Jahren teilnehmen darf. Mhm. Und also ich meine, wie geil ist das denn?
Ja, ja,
es ist absolut echt eine geile Nummer. Und wir haben so viele coole Sachen da gemacht. Ich meine, wir haben eine fahrzeuggestützte Landoperation durchgeführt, ja, was da halt 2 Wochen komplett unter Strom. Wir haben echt viel, viel geilen Scheiß gemacht und du hast dich natürlich damit auch weitergebildet. Mhm. Aber vielleicht komme ich später dazu, weil wie wäre es denn, wenn wir mal ganz chronologisch losgehen und sagen, warum eigentlich Bundeswehr? Na, wie bin ich eigentlich dazu gekommen und überhaupt?
Ja, ich würde so einen spannenden Hook einbauen.
Ja, genau, der Cliffhanger. Jetzt wollen sie alle zuhören.
Nee, aber erzähl mal, wie bist du auf die Idee gekommen, neben deinem akademischen zivilen Werdegang noch eine militärische Ausbildung anzuschließen? Du warst ja vorher in deinem freiwilligen sozialen Jahr dort bei der Caritas.
Genau.
Und wie bist du da sozusagen von dem, was ja eigentlich früher, sagen wir mal, der Zivildienst gewesen wäre, zum Militär gekommen?
Auch über Korpsbrüder. Ja. Also wenn es das Korps nicht gäbe, dann hätte die deutsche Bundeswehr heute einen Reserveoffizier und Wärter weniger.
Okay.
Also es gibt den ein oder anderen Reserveoffizier bei uns im Korps, mit denen ich dann auch immer Kontakt hatte, über das ein oder andere Thema gesprochen habe. Und das hat sich für mich halt immer wie eine sehr attraktive Sache angehört. Also du wirst halt in 2 oder 3 Jahren, das kann man sich aussuchen, welchem Server man das macht, zum Offizier ausgebildet. Also jetzt eine hochwertige militärische Ausbildung. Und gehst danach aber ins zivile Leben zurück, ja, und machst einen zivilen Beruf, den ich sowieso mal vorhatte, also Studienrat zu werden. Und kannst aber, wenn du dann noch Student bist, in Semesterferien oder später im Berufsleben, immer wenn es Zeit und Möglichkeit gibt, zurückkehren und dich ja militärisch beüben. Das war für mich, es hat sich sehr attraktiv angehört. Und ich habe mir dann irgendwann, als ich dann so im Bachelorstudium fortgeschritten war, so ein paar grundlegende Fragen gestellt. So, was willst du in deinen 20ern machen? So in dem Zeitraum zwischen 20 und 30. Und da gibt es wirklich Menschen, die ich auch persönlich kenne, die haben so Turbo-Abi gemacht, also nach 12 Jahren, und dann mit 18 direkt an die Uni gegangen und hier bitte in Regelstudienzeit studieren. Und dann sind sie irgendwie, weiß nicht, 23 oder so und haben einen fertigen Master. Und das ist absolut, das ist aller Ehren wert. Ne? Das sind wirklich schlaue Menschen, um Gottes Willen. Aber dann fangen die dann direkt an zu arbeiten, und das sind am besten noch Menschen, die haben irgendwie dann noch ihr Leben lang bei Mutti zu Hause gewohnt, im Hotel Mama, und die hat dann noch die weißen Hemden rausgelegt. Mhm. Und für mich war dann eher so die Frage, was willst du eigentlich so mit deinen goldenen Jahren machen? So, wenn du noch hier jung und fit und agil bist. Und irgendwo hat mich das schon gereizt, so mit dem Sturmgewehr bewaffnet durch den Wald zu laufen und mit gepanzerten Fahrzeugen über die Heide zu fahren. Ja, das haben wir ja gemacht. Ja, das haben wir ja gemacht. Und irgendwo gehört natürlich auch ein Stück weit der Nationalstolz dazu, zu sagen, hey, ich erfülle irgendwo auch eine wichtige Aufgabe für mein Land. Und der letzte Stupser war halt, was ich vorhin gesagt habe, mein Praktikum.
Aber wir sind nicht Burschenschafter geworden, was ich gerade alles so höre.
Nein, also davon distanzieren wir uns jetzt bitte. Also es gibt durchaus anständige Burschenschaften. Wir haben auch in Hannover eine Burschenschaft, die ist bei uns mit dem Waffenring. Aber grundsätzlich kann ich jetzt mit der burschenschaftlichen Idee nicht so viel anfangen. Also ich bin schon sehr froh, dass ich in einem Chor gelandet bin. Wir sind ja politisch, weltanschaulich, religiös, komplett ungebunden. Mhm. Das ist schon vernünftig. Jedenfalls im Praktikum, mein Mentor dort, ja, der mich dann im Praktikum geleitet hat, wie gesagt, selber auch Chorstudent und Oberstleutnant der Reserve. Ja, perfekt. Ist ja eigentlich genau das, was du wolltest. Ne? Lehrer werden, Reserveoffizier werden, dann noch in so einem hohen Dienstgrad. Der Mann ist mittlerweile auch Studiendirektor, der ist Schulleiter, also der hat da richtig Karriere gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, bewirbst du dich. Da bewirbst du dich und guckst mal, was passiert. Und dann wurde ich genommen. Und dann habe ich gesagt, okay, wann ist der perfekte Zeitpunkt? Das machst du eigentlich zwischen Bachelor und Master. Und dann habe ich das da eingeschoben. Mhm. Dann bin ich erstmal in einem freiwilligen Wehrdienst gelandet, weil als Offizier kannst du immer erst am 1. Juli beginnen, was halt damit zu tun hat, dass du ganz viele Lehrgänge hast, die aufeinander aufbauen. Und dann kam ich halt für diese Übergangszeit von November, wo ich halt meinen Bachelor beendet habe, bis das Jahr darauf im Juli in die Luftwaffe, kam dann in einem freiwilligen Wehrdienst unter und dann ging es halt los. Dann kam ich an die Südpfalz-Kaserne in Germersheim zur allgemeinen Grundausbildung, damals noch unter Corona-Bedingungen und 2 Wochen lang darf keiner die Kaserne verlassen und mit Masken und allem, so schwierig wie das war. Aber dafür ging es halt Schlag auf Schlag. Da hattest du in der 2. Woche das Sturmgewehr in der Hand und dann direkt die Pistole und dann wurde marschiert und du wurdest morgens aus dem Bett gerufen und es war dann eine sehr, sehr geile Dynamik drin. Mhm. Und ich hatte auch einen sehr tollen Grundausbilder dort, ein Oberfeldwebel, der ursprünglich bei der Luftwaffensicherungsgruppe war, also bei der Luftwaffeninfanterie, der uns da ganz, ganz gut angeleitet hat. Und die Grundausbildung war vorbei. Danach bin ich in einer Stabsverwendung gelandet. Ich hatte einen Bürojob in der Stabsabteilung 6, das ist die IT-Abteilung. Ich war also Informationstechniksoldat und war auch relativ bald in der Corona-Amtshilfe. Da war ich am internationalen Flughafen Hannover. Habe dann so die Leute betreut, die da im Hotel in Quarantäne waren. Also hast du immer so Flughafenhotels, ne? So das Maritimhotel hieß das da und das Leonardo. Und da waren so Leute in Quarantäne, die haben wir da betreut. Das war jetzt auch so semi-spannend. Ich hatte da auch mal eine Verwendung auf dem Flugfeld selbst, wo ich hochwertige IT bewacht habe. Also wir hatten da im Grunde genommen so einen Schiffscontainer, wo ganz, ganz viel IT drin war, die wir als Stabsabteilung 6 auch betreut haben. Da wurde dann gearbeitet, auch mit einer zivilen Firmenkooperation und ich habe halt dann diese Hochwert-IT dann bewacht. Das war aber im Grunde genommen, es war nett, es war ein toller Einblick, aber nicht so das, was ich wirklich wollte. Deshalb habe ich auch so darauf hingefiebert. Ich wusste ja, du hast einen nahtlosen Wechsel und ab 1. Juli 2021 bist du dann Offizieranwärter und dann gehst du auch zum Heer. Mhm. Bin ich zur Artillerie gewechselt. Und dann ging das alles nochmal von vorne los. Nochmal Grundausbildung, die muss man natürlich machen, weil man die Teilstreitkraft gewechselt hat von der Luftwaffe zum Heer. Mhm. In Stetten am Kalten Markt. Das liegt auf der Schwäbischen Alb. Man sagt, das ist die kälteste Stadt Deutschlands. Also da ist auch Skigebiet, hast du da auch. Aber wir waren da im Sommer, also es war aushaltbar. Und es ist einfach nur eine wunderbare Zeit gewesen, weil du da wirklich, wirklich viel coolen Kram machst. Du hast auch in der Grundausbildung so eine geile Dynamik drin, weil es ist anstrengend, natürlich. Und du hast das erste Mal deine Kampfstiefel an und die sind nicht eingelaufen und die drücken und tun weh und Erstkontaktwaffe. Ne? Du hast auf einmal so ein Sturmgewehr in der Hand und darfst so scharf schießen und du wirst über die Hindernisbahn gescheucht und du gehst marschieren und du hast aber auch Unterrichte im Thema Wehrrecht zum Beispiel. Unterrichte zum Thema Wach- und Sicherungssoldat, Erste-Hilfe-Ausbildung. Und du hast ganz, ganz viel Input und am Ende des Tages sind dann aber alle da. Das ist ja nicht wie ein normaler Job, dass dann jeder irgendwie nach Hause geht, denn du bist ja gerade als Rekrut bist du kasernenwohnpflichtig. Ja? Du machst dann auch nach Dienst so viele tolle Sachen zusammen und das ging ja in der Spezialgrundausbildung weiter, wo wir dann das erste Mal Kontakt hatten mit der Panzerhaubitze 2000. Also, wenn du dieses Monster von Kriegsgerät siehst, ja, wenn da also der 16 Liter V8 Biturbo mit Diesel geflutet wird, ja, und dieses Aggregat angeschmissen wird, und dann sind wir da auch eine Runde über den Truppenübungsplatz gefahren, haben dieses Teil eingewiesen, das ist 11,70 Meter lang, das ist gewaltig.
Ja. Das ist fast das Haus, in dem wir hier sitzen, von der Länge her.
3,50 Meter breit, 3,50 Meter hoch, 50 Tonnen Panzerstahl, Kampfgewicht. Aha. Also es hat richtig Spaß gemacht. Und dann auch diese erweiterte Waffenausbildung mit dem Maschinengewehr zu schießen, mit der Panzerfaust zu schießen. Mhm. Ja. Also was du da auch für tolle Waffenausbildung bekommen hast. Na, es war einfach nur ein Riesenspaß. Und es das Leben, was diese 3 Jahre, die ich dann im Grunde genommen aktiver Soldat war, das ist so, im Nachhinein ist das einfach so vorbei. Ne? Das ging wie im Flug, weil du hast einfach jeden Tag was Neues gehabt. Ne? Dann warst du hier irgendwie mit deiner Handwaffenausbildung fertig und dann kam hier direkt die Funkgeräteausbildung und dann hast du hier dich an den Funkgeräten weitergebildet und dann kamen irgendwelche Unterrichte noch dazu, im theoretischen Unterricht, und wir hatten auch so eine Bude, das war schon echt ranzig, muss man sagen. Also es ist ja kein Geheimnis, das erzähle ich jetzt auch kein Geheimnis, dass irgendwie die Infrastruktur der Bundeswehr jetzt nicht in so prallem Zustand ist. Das kann auch jeder im Bericht der Wehrbeauftragten nachlesen. Ja. Aber das macht dir halt irgendwie auch nichts aus. Wir waren auf einer 9-Mann-Bude zusammen in der Spezialgrundausbildung. Also 9 Mann zusammen auf einer Bude und wir hatten eine Steckdose. Ja, wir hatten original geil. Eine Steckdose und so einen kleinen Mini-Mülleimer, den du im Grunde genommen eine halbe Stunde da ständig leeren musstest. Aber es hat auch irgendwie alles funktioniert. Und als wir uns dann morgens schnell alle anziehen mussten, wir sind uns da gegenseitig auf die Füße getreten, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil es da so unfassbar eng war. Aber irgendwo hat das dann halt auch den Reiz ausgemacht. Und es ging dann halt weiter, dann kommst du halt auf deinen Fahnenjunker-Lehrgang, wenn du die Spezialgrundausbildung bestanden hast, dann machst du ein Offizierpatent. Das war dann der erste Lehrgang, wo nur Offizieranwärter zusammen waren. Der war halt sehr theorielastig, viel Wehrrecht mit dabei, viel politische Bildung auch, aber halt auch wieder ganz neue Aufgaben. Ne? Mhm. Also du musst ja halt irgendwo schauen, irgendwann bist du ja auch disziplinarer Vorgesetzter, musst dann irgendwelche Ermittlungen durchführen, wenn sich einer deiner untergebenen Soldaten daneben benimmt. Und da hatten wir so Fallbeispiele bekommen mit einer Rechtslehrerin, einer gelehrten Volljuristin, und haben die dann da durchdekliniert. Also wir haben da so ein bisschen Jurunterricht halt auch gemacht. Aber dazu auch so infanteristische Ergänzungsausbildung, viel marschieren gegangen und im Matsch und im Regen gelaufen, und es war kalt und es hat geschneit und der Matsch ist dir halt da beim Marschieren bis irgendwie ins Gesicht gespritzt, aber es hat nichts ausgemacht, es hat einfach Spaß gemacht. Ja, es hat einfach einen riesen Spaß gemacht. Ja. Trotzdem erfährst du dann so eine hochwertige militärische Ausbildung, und die wirklich goldene Zeit, also das Sahnehäubchen von meiner gesamten militärischen Ausbildung, das war dann in Dresden. Das war dann der sogenannte Reserveoffizierlehrgang 1 an der Offizierschule des Heeres. Mhm. Und da muss man sagen, da wurden wir eigentlich viel zu gut behandelt. Du hast ja in Dresden die Oberstgraf-Stauffenberg-Kaserne. Die ist rechts der Elbe. Ganz normale große Kaserne, aber da gab es irgendwie Platzprobleme. Da hast du die 12. und die 13. Inspektion ausgelagert. Auf der anderen Seite der Elbe, mehrere Kilometer weg in solchen Apartments, die super schick waren. Wir hatten jeder ein einzelnes Apartment mit einer richtigen Küche, mit einem Kühlschrank, Gefrierfach, 2 Flammenherd. Ich hatte sogar einen Balkon, weil ich weit oben war. Und wir waren 3 Monate dort im Sommer und es war ein Lehrgang ohne Prüfung. So, und dann kommen die Jungs da an, ja, und unsere, ich glaube, wir hatten da 3 Damen, alle so um die 20 Jahre alt, sind im Sommer in der Großstadt auf dem Lehrgang, ohne Prüfung, außerhalb eines militärischen Sicherungsbereichs. Und wir hatten da so viele Benefits, das war eigentlich viel, viel zu gut für uns, aber wir hatten da wirklich viel, viel, viel Spaß gehabt.
Das hört sich gut an.
Wir haben da auch so tolle Sachen. Wir haben uns zum Beispiel mal 12 Leute zusammengetroffen, im Dienstanzug angezogen, sind einfach mal in die Semperoper gegangen, haben uns da ein Ballettstück angeschaut. Ja. Ich habe mir da ein Mountainbike mal ausgeliehen, ja, bin damit hier das Elbtal lang geradelt. Ja. Wir hatten aber natürlich auch viel militärische Ausbildung. Wir haben dort gelernt, wie man eine Brigade verzögert. Also eine Brigade ist ein militärischer Großverband, da sind schon ein paar tausend Soldaten drin und vor allem aus allen Truppengattungen vertreten. Also hast du ein Bataillon Artillerie, ein Bataillon Pioniere und du hast dort auch noch ein Bataillon Panzer und Infanterie. Also ist halt alles mit drin in so einer Brigade. Da sind wir ins Gelände gefahren, ja, in die Dresdner Heide, ein paar Kilometer raus mit einem Reisebus, und haben wir dann geguckt, okay, wie sieht das Gelände aus? Hier ist ein Graben. Ist das jetzt ein Panzerhindernis oder ein Panzerhemmnis? Und hier ist die Enge. So, hier ist das irgendwie ein Linksenwald, Rechtsenwald und dazwischen ein paar hundert Meter. Da kannst du auch die militärischen Gegner auflaufen lassen. Wo könntest du eine Minensperre hinbauen? Ja? Mhm. Also wo könnte ich hier mein Sanitätszentrum aufbauen? Das hast du dir im Gelände wirklich angeschaut, in real, was du halt vorher auf der Karte gemacht hast. Also wirklich eine hochwertige Ausbildung. Aber trotzdem, Nachtdienst war halt Nachtdienst und warst halt in Dresden. Du bist halt auch einfach mal auf dem Mittwoch da ins Downtown gegangen und ins Gisela, das waren die 2 Clubs, in denen wir häufiger mal unterwegs waren, oder gerne mal halt auch in die Dresdner Neustadt, ein sehr lebendiges Viertel, ein sehr ja, alternatives Viertel, wo das Leben halt einfach draußen ist. Die Leute saßen auf den Straßen, bis von Bar zu Bar gegangen und warst dann halt natürlich am nächsten Tag wieder im Dienst, ja, gar keine Frage. Also da wurde auch nicht krank gemacht oder so. Aber es war halt einfach auch die Uni da um die Ecke, ne? Die TU Dresden. Und da war ein Uni-Festival und da waren andere Verbindungen, die du abklappern konntest. Und das konntest du halt alles machen, weil du wusstest, okay, du lernst hier was, um Gottes Willen, und du arbeitest im Unterricht mit, aber es ist halt nicht so, dass du on-point auf eine Prüfung lernen musst. Mhm. Also Dresden war auch wirklich, wirklich eine super Zeit. Und ich habe dort auch Kameraden kennengelernt, mit denen habe ich bis heute zu tun. Ein Pionier zum Beispiel, der mich jeden Sonntag auf einen Gin mit O-Saft eingeladen hat. Der ist immer hoch zu mir gekommen, weil ich oben eine Stube hatte mit Balkon. Und dann jeden Sonntag, ich habe nur aufgehört, hat mir geschrieben, hey, Gin O. Da ist er halt hochgekommen, ja klar, kommst du hoch, trinken wir einen Gin mit O-Saft. Ein sehr, sehr feiner Kerl ist das übrigens. Der ist mittlerweile auch SAZ 13, also ist von der Reservistenlaufbahn in die Normaloffizierlaufbahn gewechselt. Mit dem muss ich auch nochmal koppeln, denn das hat leider letztes Mal, als ich in Hamburg war, nicht geklappt, weil die Deutsche Bahn mir dann Strich durch die Rechnung gemacht hat, aber wir sehen uns auf jeden Fall auch nochmal.
Wunderschön.
Ich kann noch was über die Haubitze erzählen.
Also, ich wollte noch mal gerade ein bisschen fragen, und zwar ein bisschen so über die Artillerie an sich so ein paar Fragen stellen. Ich hatte neulich in der Doku erfahren, dass vor allem im Ersten Weltkrieg gerade die Artillerie, die oder bis heute auch die Waffengattung ist, die unter Bodentruppen die meisten Verluste beim Verluste beim Gegner verursacht, also mehr als Maschinengewehrfeuer. Napoleon, wenn man das historisch betrachtet, hat er ja praktisch mit angefangen. Der hat ja das erste Mal so richtig die Artillerie knallhart mit in seine Strategie eingebunden, um auf dem Schlachtfeld den Gegner halt zu besiegen und dabei innovative Taktiken verwendet. Wie ist das denn heute? Weil die Panzerhaubitze 2000 ist ja auch zum Beispiel in der Ukraine im Einsatz. Was ist denn da jetzt hier so die Spezialität dieser Waffengattung? Die wird ja wahrscheinlich nur mehr als Kabum machen. Also
ja, die macht mehr als Kabum. Also man kennt ja natürlich, Kabum heißt halt Sprenggeschoss. Also ich habe da irgendwie eine Artilleriegranate, da ist Sprengstoff drin, der explodiert. Klar, ich habe eine Druckwelle, ich habe eine Splitterwirkung. Mhm. Ja, also da sind natürlich oben den Sprengstoff herum hast du ja natürlich den Mantel aus Stahl und die Stahlsplitter fliegen bis zu 1000 Meter weit. Je nachdem, wo und wie es dich trifft,
fällt es halt auch. Bis zu 1000 Meter Dinge, die fliegen die?
Die ganz kleinen Splitter. Natürlich, je größer sie sind, desto näher fliegen sie, aber ja, bis zu 1000 Meter. Ja, je nachdem, was Gelände hergibt, können die schon fliegen.
Und die meisten Soldaten, die fallen ja dadurch, dass bei der Explosion des Geschosses am Boden diese Druckwelle entsteht, wo dann zum Beispiel Lungen kollabieren, ne? Oder?
Ja, genau. Also die Druckwelle ist auch nicht zu unterschätzen. Man spricht da von einem letalen Radius von 50 Metern. Also wenn ich mir jetzt so einen Fußballplatz vorstelle und ich habe da den Mittelpunkt und dann 50 Meter in jede Richtung, das ist halt der totale letale Radius. Dann muss man aber auch unterscheiden, schieße ich jetzt auf weiche Ziele, auf halbharte Ziele oder auf harte Ziele, also weiche Ziele, klassisch Infanterie, ja, mhm. Halbharte Ziele in ungepanzerten oder leicht gepanzerten Fahrzeugen oder harte Ziele, also Gebäude, Strukturen, schwere Kampfpanzer, das muss man auch nochmal unterscheiden. Aber die Artillerie kann ja mehr, wir können ja außer diesen Sprenggranaten können wir auch Nebelgranaten verschießen. Also ich kann auch ganz locker mal eine 1,2 Kilometer lange und 50 Meter hohe Nebelwand legen, die dann aber auch multispektral deckend ist. Also da kannst du auch mit Infrarot nicht durchschauen, weil der Nebel total heiß ist. Mhm. Ich kann auch Leuchtgeschosse verschießen. Die setzen dann halt in der Luft um und dann fällt an einem Fallschirm so eine Fackel herunter. Dann habe ich meine eigene private Sonne, um halt das Gefechtsfeld zu beleuchten. Das können wir auch machen. Mhm. Wir haben auch Smart-Geschosse. Ja, Smart bedeutet Such, Munition, Artillerie. Das ist, also im Grunde genommen ist das eine Panzerfaust aus der Luft. Ja, die setzen auch in der Luft um, haben dann einen kleinen Fallschirm und suchen sich dann ein Ziel, also suchen sich eine Hitzequelle, also im Grunde genommen dann eine Wärmequelle von dem Panzer, dem Motor. Und jeder Schuss ist ein Volltreffer.
Krass.
Ja, also das können wir auch machen. Und wenn wir jetzt von der Raketenartillerie sprechen, ich bin jetzt Rohrartillerist, also Panzerhaubitze ausgebildet, die Raketenartillerie kann aber auch Minen verlegen. Mhm. Die haben auch Sprengraketen, die halt detonieren, ja, und Splitter und Druckwirkung haben. Die können aber auch mit einer anderen Sorte an Munition in der Luft umsetzen und dann hast du halt Minen, die an Fallschirm runterfallen, sich am Boden dann aufrichten und dann habe ich dann ein Gelände gesperrt. Ja. Also da ist die Möglichkeiten sind da sehr vielfältig.
Ja, spannend. Wenn ich jetzt mal, ich bin ja ungedient, wenn ich das in Filmen sehe, Zum Beispiel bei Forrest Gump. Da sitzen die dann in der Gefechtssituation und dann rufen die Artillerie. Und dann geben die Koordinaten durch dieses Telefon durch. Woher weiß die Artillerie genau, wo sie hinschießen muss? Also wie wird das gemacht? Weil da wird ja keiner mit einem Fernrohr durch Berge gucken, sondern
Also das gibt es schon. Also es gibt noch die Artilleriebeobachter. Aha. Du wirst tatsächlich auch in deinem Fahnenjunkerlehrgang zum Beobachtungsunteroffizier ausgebildet. Also es gibt schon die Möglichkeit, dass du einen Trupp vorne absetzt und dann entweder überwachst du eine Sperre, also du hast eine Minensperre angelegt und du erwartest, dass der Gegner da auffährt, der löst die Minensperre aus, alle bleiben natürlich stehen und dann rufst du die Artillerie. Und was halt stehen geblieben ist, wird dann halt bekämpft. Das gibt's auch. Oder du fährst halt vorne mit der Kampftruppe mit, also mit deiner Infanterie, mit deiner Panzertruppe und wie bei Forrest Gump ungefähr, die stecken in der Klemme, sagen, hey, wir brauchen Feuerunterstützung und dann wird halt Feuerunterstützung gerufen. Das gibt's schon. Ansonsten haben wir aber auch bei der Artillerie immer eine Batterie mit Aufklärungssystemen. Mhm. Ja, also wir haben Radarsysteme, das ist relativ simpel, also jeder weiß, was eine Parabel ist. Das ist eine jede Artilleriegranate und auch unsere Raketen, die wir haben, das sind ballistische Raketen. Die haben also einfach eine ballistische Flugbahn. Da brauche ich 2 Punkte.
Aber es gibt doch Geschosse, die können auch bis zu 99 oder 100 Kilometer fliegen, oder?
Die gibt es,
ja. Das ist ja ein unfassbar großer Einsatzradius, der da drin ist. Also was ist denn zum Beispiel mit der 8-8er, die im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel verwendet wurden? Erst für die Luftabwehr, dann ist die ja auch als Artillerie eingesetzt worden. Wie groß war denn die Reichweite bei der? Also verglichen heute zu einer Panzerhaubitze 2000. Ist das so wie hier ein neuester Computer verglichen mit einem Ding von 1995 in der Leistung?
Also die Reichweite ist jetzt gar nicht mal das Thema. Es gibt ja auch die Paris-Kanone, die hat eine Reichweite von 120 Kilometern. Okay. Und da sprechen wir halt vom Ersten Weltkrieg. Also man hatte damals schon die Möglichkeit, enorme Reichweite zu
sein. Gustav oder so war das, ne? Der große Gustav oder wie hieß die?
Der schwere Gustav. Jetzt ist wieder was anderes.
Ach, das ist anders, okay.
So, also es gibt auch die dicke Bertha und dann wird das immer gerne durcheinander gebracht. Also schwerer Gustav, Dora-Geschütz, dicke Bertha, sind alles unterschiedliche Sachen. Die Paris-Kanone ist jetzt nochmal was anderes. Mhm. Aber wie gesagt, damals hattest du eine Reichweite von 120 Kilometern. Das war nie das Problem. Du brauchst halt ein langes Rohr, du brauchst halt eine große Treibladung, dann funktioniert das schon. Und da reden wir aber wirklich nur von Rohrartillerie. Raketensysteme natürlich, wenn ich jetzt einen Antrieb habe, fliegen natürlich nochmal weiter. Mhm. Aber die Panzerhaubitze 2000 jetzt, also mit Standardmunition, die wir so standardmäßig haben, 40 Kilometer können wir weit schießen. So, der Mars 2, unser Raketenwerfer, den wir standardmäßig haben, 83 Kilometer. Das sind so die Daten, die wir haben.
Wie wird da gezielt? Also ich meine, da guckst du ja nicht mehr mit dem Fernglas hin, wenn du auf 40 Kilometer Entfernung schießt. Wie macht ihr das? Ist das mit so einem Satellitensystem, ist das dann gesteuert, das dann automatisch?
Nee, Satelliten sind ja nicht dabei. Also ich weiß ja, wo ich bin. So, die Haubitze muss wissen, wo sie ist und ich muss wissen, wo das Ziel ist. Ich kriege ja meine Koordinaten. Ja. Und dann habe ich eine Rohrerhöhung. So, und ich kann das Rohr drehen, also der Turm ist ja 360 Grad drehbar. Und dann kommen natürlich noch so Sachen hinzu wie das ganze Wetter. Dafür haben wir auch die Wettergruppe, die liefert uns einen sogenannten Wetterverbesserungswert, so Luftdruck, Luftgeschwindigkeit, Wind, ne, so etwas. Das wird dann alles durch einen Computer berechnet. Das ist ein
Bundesbruder von mir.
Ja?
Ja.
Ach, bei der Wettergruppe?
Ja.
Na, schau an. Da, also das wird halt alles mit einberechnet, aber letztendlich was ich halt vorhin gesagt habe, auch mit dem Radarsystem ist halt, irgendwo ist das einfach eine Parabel. Ne? Mhm. So, es ist eine ballistische Flugbahn und das ist halt relativ simpel zu berechnen. Das ist gar nicht so kompliziert, wie man sich das immer vorstellt. Ich brauche halt, wie gesagt, die Rohrerhöhung, ich brauche die Richtung, dann kriege ich ja noch mein Wetterverbesserungswert dazu. Ich kann aber auch ohne den, kann ich auch. Ja? Ich muss genau wissen, wo ich bin, ich muss wissen, wo ich hinschießen will. Mhm. Ja? Und der Beobachter, ne, wenn er wirklich vorne dran steht, der kann dann das sogenannte Gabeln anfangen. Der kann dann sagen, ah, okay, das war jetzt ein bisschen daneben. Wir machen jetzt mal hier ein bisschen nach rechts oder ein bisschen abbrechen oder zulegen, ja, 50 Meter zulegen oder 500 Meter zulegen, je nachdem, wie man da geschossen hat. Und dann wird das dann halt dirigiert. Und wenn man sich dann einmal eingeschossen und getroffen hat, dann wird das eigentliche Feuer abgerufen.
Wie siehst du das denn zum Beispiel, jetzt mal ein anderes Thema noch anzusprechen, man redet ja immer davon, dass beim Militär ein Korpsgeist ja herrscht und du bist ja jetzt auch Korpsstudent und wir Verbindungsstudenten reden ja auch immer davon, dass diese soziale Dynamik, dieses Miteinander, dieses Aufeinanderverlassen was ganz Besonderes, Individuelles ist. Aber ich höre immer ständig von Leuten, die halt beim Militär waren, dass die halt auch diesen Korpsgeist halt haben. Und da bist du ja jetzt eigentlich auch ein Fachmann, weil du kannst ja jetzt einmal, sagen wir mal, diesen Kameradschaftsgedanken, den du ja mit deinen Offizieren, Mitoffizieren da hast, ja, mal vergleichen zwischen dem, wie der dort ist und dem, wie du das in deinen Bünden hast. Gibt es da Unterschiede oder sind da schon, ist das gleich oder sind das Nuancen?
Also jetzt hast du ja nicht nur Chorgeist genannt, sondern auch Kameradschaft, und dieser Begriff ist für mich persönlich auch der viel wichtigere. Und der Begriff Chorgeist, der fällt auch gar nicht so oft bei der Bundeswehr. Es gibt ein Offizierchor, ja, das ist also die Gesamtheit der Offiziere. Es gibt natürlich auch einen Unteroffizierchor, dem ich als Fähnrich aktuell noch angehöre. Mhm. Aber was viel wichtiger ist, ist die Kameradschaft. Ne? Also es gibt auch im Soldatengesetz einen eigenen Paragrafen, der sich auf die Kameradschaft bezieht. Und das ist das eigentlich Wichtige, ja? Dass du dich halt auf deinen Kameraden verlassen kannst im Gefecht, ja? Dass du halt weißt, okay, also wenn es hart auf hart kommt, wir haben beide einen guten Ausbildungsstand, ja, und er weiß, was er macht, und ich weiß, was ich mache, ja, und dann kann man sich darauf verlassen, dass man da gemeinsam aus einer brenzligen Situation auch wieder rauskommt. Mhm. Das wird auch ständig beübt, auch jetzt hier in der Quadriga, wo ich noch nicht da war, in der zweiten Reserveübung für mich mittlerweile. Aber, sag ich mal, im Friedensbetrieb, wir haben ja jetzt aktuell nur Friedensbetrieb, bezieht sich das auch ganz, ganz viel auf das Außerdienstliche. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe Dienstschluss und ich bin Kasernenschläfer, so bin ich jetzt zum Beispiel, dann gibt es ja unfassbar viele Möglichkeiten, was ich mit meinen Kameraden noch machen kann. Ja? Ob ich mich jetzt im Sommer da draußen auf die Wiese setze und sage, hey, wir spielen jetzt Wikinger-Schach zusammen oder wir trinken ein Bier oder ich mache mit meinen Kameraden einen Ausflug irgendwo hin, gehe in den Nationalpark, fahre irgendwo hin, wir gehen ins Offizier-Casino, gehen was essen, gehen was trinken oder so etwas, machen einen Filmabend zusammen. Das ist das eigentlich Wichtige. Mhm. Diese Kameradschaft verbindet auch über große Distanzen. Ich war jetzt vor 2 Wochen erst zum Beispiel, bin ich nach Hamburg gefahren, das ist ja auch schon einmal durch die halbe Republik, sogar mehr, um dort einen Kameraden wieder zu treffen, den ich im Fahnenjunker-Lehrgang mal kennengelernt habe. Zusammen Billard spielen gegangen, haben was getrunken, ich habe bei ihm übernachtet, und dieses Kontakte pflegen, das ist etwas, was man durchaus auch vergleichen kann mit dem Korpsstudententum. Mhm. Auch da fährst du ja teilweise durch halb Deutschland, um irgendwelche Leute wieder zu treffen oder zu irgendwelchen Festivitäten zu gehen oder jetzt gerade diese Dachverbandstagungen, jetzt über Christi Himmelfahrt wieder die Weinheim-Tagung, wo sie ja auch aus ganz Deutschland ankommen und die Kontakte wieder gepflegt werden. Das ist doch was Wunderbares. Ja?
Ja, das ist spannend. Das ist auch ein guter Punkt, wo ich dann auch anknüpfen möchte, ein bisschen so. Deine Erfahrungen als Reserveoffiziersanwärter in der Artillerie. Welche Benefits, welche neuen Skills nimmst du davon mit in dein ziviles Leben?
Menschenführung.
Ich glaube, das ist auch als Lehrer, glaube ich, eine gute Sache.
Also definitiv Menschenführung. Aha. Ja, das ist ganz klar. In der Haubitze zu arbeiten, das ist ja das eine. Und das ist halt, also ich muss das wirklich nochmal so sagen, weil es auch einfach ein geiles Gerät ist. Wenn du dann da schießt, ja, und die Granaten werden geladen über Druckluft und da bewegen sich alle möglichen Roboterarme, da nähere ich da nicht drauf ein, aber du musst die Treibladung immer noch von Hand reinschieben und ich meine, du lebst da ja. Ne? Mhm. Du bist ja nicht nur zum Schießen, sondern du pennst da auch drin. Also ich habe auch in der Panzerhaubitze 2000 selbst geschlafen und du kriegst ja dein Frühstück und du unterhältst dich mit den Leuten da und wartest aufs nächste Feuerkommando und du musst da irgendwie bestehen. Das ist ein sehr, sehr enger Raum. Es ist zwar ein großes Gerät, aber du bist da mit 5 Mann. Ja, mit 5 Mann musst du dort wirklich tagelang schlafen, arbeiten, morgens aufstehen, ziehst dich um, ja, was weiß ich, kriegst dein Essen und nebenbei dann noch irgendwie schießen. Und da geht ganz, ganz viel aufs Zwischenmenschliche auch. Mhm. Das sind Skills, die du lernst. Andere Sache, meine erste Reserveübung, die ich gemacht habe, das war auch so ein, schon auf meiner Bucketlist, das wollte ich unbedingt machen, Ausbilder in der allgemeinen Grundausbildung. Mhm. So.
Da kam Sergeant.
Ja, nee, das machen wir nicht. Wir sind nicht hier wie bei Full Metal Jacket.
Sowas die haben sich aber auch geändert, ne?
Ich weiß.
Das amerikanische Militär hat, haben die Drill Sergeants ja jetzt auch.
Die haben sich geändert.
Aber angepasst an die junge Generation, ein bisschen frisiert. Die sind jetzt auch nicht mehr so böse wie vorher, oder sagen wir mal so versiert.
Naja, der Wurm muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Mhm. Ja. Jedenfalls war ich da wieder in meiner, da wo ich auch selber Grundausbildung gemacht habe, in Städten am Kalten Markt, das war letzten Sommer. Und ich war von Anfang bis Ende dabei, das war auch ein persönlicher Wunsch von mir, das habe ich mir auch so freigelegt. Und es war wirklich, da kamen sie an am ersten Tag, junge deutsche Männer, in Zivil. Und ich habe die dann die ganzen Monate über begleitet, bis sie am letzten Tag im Dienstanzug da ausstanden und haben wir junge deutsche Soldaten daraus gemacht. Mhm. Und die wollen auch geführt werden. Ich wollte auch geführt werden. Deswegen gehst du ja auch zum Militär. Und dann kommen die da an, ja, oder du sagst ihnen hier, das ist die Stube und so funktioniert das und es gibt kein Ja oder Okay oder es gibt nur noch Jawohl und dann zack, zack, bam, bam, bam. Und so machen sie ihr Bett und das ist ihr Spind und dann sind sie komplett offen, denn dann sind die schon mal überfordert, ja. Man wird da schon unter einen gewissen
Stress. Darf ich meine Mutter bitte anrufen, dass sie das für mich macht?
Die werden da schon unter einen gewissen Stress gesetzt, aber ich habe da so ein paar Sachen auch ausprobiert, die jetzt, sag ich mal, nicht irgendwo in der Vorschrift standen, wo ich aber hinterher sehr, sehr gutes Feedback bekommen habe. Ich habe zum Beispiel meine Männer, also mein Zug, den ich hatte, es lag von Männern, weil es waren wirklich nur Männer, wir hatten keine Frauen in diesem Zug, ja. Da habe ich mal versucht, okay, um das Gruppengefüge zusammenzuführen, wenn wir morgens, ja, um 5 Uhr wurde geweckt, danach wurde Frühsport gemacht, ja, ganz normal. Und danach haben sie sich angezogen und sind wir in die Truppenküche gegangen und da haben wir gesungen.
Marsch mit Gesang. Warum macht ihr den Frühsport? Meine Trainerin hat mir empfohlen, keinen Frühsport zu machen, weil sich da der Muskelaufbau nicht so prächtig entwickelt, wie wenn du das um 10 Uhr morgens zum Beispiel machst.
Ja, wir bilden aber auch keine Bodybuilder aus, die hier irgendwie maximal Muskeln ausbilden, sondern wir bilden Soldaten aus, die dadurch auch so etwas wie Disziplin lernen. Aha. Darum geht es ja auch.
Ja. Jedenfalls bin ich nicht mehr um 7.30 Uhr zum Sport gegangen. Ne?
Ah ja. Also jedenfalls, wenn wir dann irgendwo hin verlegt sind, ja, ob es jetzt irgendwie zur Truppenküche war oder wieder zurück irgendwo hin, dann haben wir auch mit denen einfach auch gesungen, so morgens um 5:30 so Sachen wie Guten Morgen, Bataillon, ihr schlaft noch, wir laufen schon und solche Sachen. Und was ich auch sehr konsequent durchgezogen habe, ja, immer kurz vor Zapfenstreich, ja, um 10:30, habe ich alle nochmal antreten lassen im Flur. Es wurde nochmal durchgezählt, ist jeder da, dann wurden die ins Stillgestand gestellt und dann wurde die Nationalhymne gesungen. Mhm. So. Hat auch nicht jeder gemacht. Und das habe ich dann. Echt?
Beim Militär? Ich meine, die Leute verpflichten sich ja im Notfall ihr Leben dafür zu geben und dann singen sie die Nationalhymne nicht mit?
Nein, ich meine nicht jeder Ausbilder. Es ist ja nicht so, dass jeder Zugdienst an jedem Abend mit denen immer die Nationalhymne gesungen hat. Jeder, der da war, hat die Nationalhymne gesungen, um Gottes Willen. Mhm. So war das gemeint.
Okay.
Sondern das war etwas, was ich so für mich gesagt habe, hey, wenn ich Zugdienst habe, bevor meine Männer schlafen gehen, wird die Nationalhymne gesungen. Und das war so mein Führungsstil. Ja.
Sicher, dass kein Burschenschafter an dir verloren gegangen ist.
Ganz sicher.
Ganz
sicher? Aber ganz sicher.
Okay.
Ja, das will ich auch mal hier nochmal sagen. Also das ist auch, was die Burschenschaften machen, in meinen Augen, das ist nicht deutsch.
Okay.
Ja. Das ist einfach so, ja. Also jetzt kannst du auch mit den Schultern zucken oder so, aber mit denen habe ich halt nicht so viel zu tun. Mhm. Jedenfalls gab es dann so eine Situation, in der zweiten Woche war das, glaube ich, dann musste die ganze Batterie, das waren 4 Züge von Rekruten, in die Turnhalle einrücken. Die haben da Vertrauenspersonen gewählt, hat ein bisschen politische Bildung Unterricht gehabt, ja. Und danach wurden die abgeholt und sollten dann vor der Turnhalle antreten. Dann kam so der Zugdienst vom Ersten und gesagt, hier, erster Zug, vor der Turnhalle in die antreten, dann sind die gegangen, der Zweite hat das genauso gemacht und der Dritte hat auch gesagt, vor dem Gebäude antreten. Dann habe ich das für meinen Zug gesagt, habe gesagt, 4. Zug, vor dem Gebäude in die antreten. Und da kam ein schneidiges aus einem Munde, jawohl, Herr Fähnrich. Und da war ich unfassbar stolz auf diesen Zug, weil ohne, dass du ihnen das sagen musstest, von alleine dieses schneidige Jawohl, Herr Fähnrich, das hat schon ausgereicht, dass der Batteriechef war da und der Batterieeinsatzoffizier war da und noch ein paar andere Leute, die gesehen haben, also der Fähnrich Lukas, der hat seinen Zug im Griff. Ja. Und das ist so das Thema Menschenführung. Das ist das, was ich am meisten mitgenommen habe. Jetzt auch in der Quadriga, was du ja ganz am Anfang angesprochen hast. 2 Wochen waren wir draußen, also knapp 1,5 Wochen waren es im zivilen Gelände. Wir sind wirklich aus der Kaserne rausgefahren und haben im zivilen Gelände uns alle möglichen Orte gesucht. Wir haben in Feuerwehrgerätehäusern übernachtet, in Dorfgemeinschaftshäusern, in einem evangelischen Gemeindehaus haben wir übernachtet. Und also, das muss man sich auch mal vorstellen, das mache ich in meinen Semesterferien, ja. Mhm. Dann hatten wir Feinddarsteller, das waren auch Bundeswehrsoldaten, EGB-Kräfte, Gebirgsjäger, die mit Geländewagen, also mit CSG-Klasse, ja, oder mit Fennex rumgefahren sind.
Da habe ich kurz eine Frage. Wenn das ja dann so eine simulierte Gefechtssituation ist und dann andere Einheiten die Feinde spielen, ist eigentlich von der Hauptleitung dann auch die Angriffsart ausgedacht, also die Strategie, wie dann diese Pseudo-Feinde angreifen, nur ihr im Feld wisst das nicht?
Oder? Ja, es gibt ein Drehbuch.
Ist ein Drehbuch, was dahinter ist, okay.
Es gibt tatsächlich ein Drehbuch dafür, das macht die Operationszentrale, aber man kann ja nie ausschließen, dass man mal zufällig sich die Wege kreuzen. Das ist halt auch mal passiert, dass halt irgendwie die Feinde, also die Feinddarsteller, auf dem Weg sind, Verpflegung zu empfangen. Und ich bin da irgendwie auf einer Streife gelaufen, ja, ob eine Streife zu Fuß oder mit Kfz, dann kreuzen sich die Wege. Das kann man halt nie ausschließen.
Direkt schießen dann.
Ja, natürlich. Das ist auch etwas, was wir gemerkt haben, dass
gerade. Wann erkennt ihr euch denn? Weil ich meine, das wird ja wahrscheinlich der gleiche Tarnfleck sein.
Nee, die sind anders angezogen und die haben rote Markierungen. Die Fahrzeuge haben mit Panzertape ein rotes X. Und auch an der Uniform hast du gewisse Markierungen, dass du sie erkennen kannst. Ja,
South Pole-Hosen und Hoodie an und Cappy, Sonnenbrille und
T-Shirt. Ja, genau.
Okay. Ja. Also womit schießt ihr denn dann? Ich meine, du wirst ja keine deutschen Kameraden damit dann totschießen.
Naja, wir haben, also umgangssprachlich, ich sag mal, Platzpatronen. Ja. Aber da kann man auch gerne mal schauen auf den YouTube-Kanal Military Database. Da sieht man auch jetzt genau wie die Quadrilla, gibt es drei tolle Videos. Und dort sieht man auch genau das Gefecht, da wird mit Maschinengewehren geschossen, mit Sturmgewehren, natürlich alles mit Platzpatronen, also wir sagen da Manövermunition, da wird natürlich nicht scharf geschossen. Aber diese Quadriga, also das war einfach eine Übung, wo ich sage, da bin ich auch selbst nochmal sehr dran gewachsen. Mhm. Nicht nur, dass wir da im zivilen Gelände waren und uns dort mit allen möglichen und unmöglichen zivilen Akteuren da mit auseinandersetzen mussten, sondern ich war jetzt zum Beispiel eingesetzt als Führer der MSA-Gruppe, Munition, Sicherung, Austausch. Also wir haben infanteristisch den Batteriegefechtsstand beschützt. Und ich hatte dann meine 12 Männer unter mir, ich hatte meine 3 Kraftfahrzeuge, ich hatte meinen Kraftfahrer, ich habe mein Maschinengewehrnest ausgelegt am Ortseingang, also immer, wo man in so einen Ort mit 150 Seelen reingefahren ist, ich habe das auch mal in den Friedhof gelegt.
Ja. Das ist viel für einen Fähnrich, oder? Viel Verantwortung dann, oder?
Naja, gerade für einen Reservisten, der da eigentlich nicht professionell drin ist, ja. Ja. Und dann habe ich mal tatsächlich wirklich auf dem Friedhof da auch mein Maschinengewehrnest aufgelegt und wir sind dann über Friedhofsmauern geklettert und zwischen irgendwelchen Grabsteinen haben wir unsere Deckung gesucht und sind dann mit Fahrzeugen auf Streife gefahren über irgendwelche Feldwege und haben versucht, da den Feind zu finden. Es gab immer irgendwelche Lagen. Dann kamen irgendwelche Maskenbildner, sag ich mal, die haben ein paar Kameraden so heimlich geschminkt, so Verwundete halt, die dargestellt wurden. Da kam ein Funkspruch rein, hier, da und da ist jetzt Feuergefecht gewesen und da musst du da hinsprinten und die dann natürlich noch versorgen, aber natürlich Care on the Fire. Also aber da muss ja noch.
Wie real bist du in dieser Situation da drin?
Du bist ja komplett im Film drin.
Also das ist dann wirklich so, du bist Adrenalin.
Komplett im Film
drin. Du erwartest das Gegenfeuer jede Sekunde.
Ja. Ich hatte auch so gut wie keinen Schlaf. Ich weiß, in meinem ersten Raum, das war auch eine sehr besondere Situation, dann habe ich halt Drohnenalarm gehört. Ne? Die hatten auch Drohnen, ne? So kleine Quadrocopter halt, ne? Die da rumgeflogen sind. Da bin ich halt da zu meinem Ortseingangsposten gegangen, der halt bei diesem besagten Friedhof war. Ich habe die Drohne gesehen und dann hast du gehört, ach scheiße. Da knackt was im Gebüsch. Die sind keine 20 Meter weg. Da rufe ich mir da meine Jungs ran über Funk nochmal und dann hörst du da nur über das Funkgerät, dass die auf deinem scheiß Kanal sind. Die haben irgendwie unsere Frequenz rausgefunden. Dann lief alles nur über Melder zu Fuß. Ich habe mir noch so ein Nachtsehgerät geholt und dann läufst du da in dem 150 Einwohnerort mit einem Nachtsehgerät über irgendeinen Bauernhof, über den Bauhof, über den Friedhof und suchst die, rufst noch Alarm. Dann musst du halt schon mal irgendwie so 800 Meter durch den Ort laufen. Dann kommt ein Igel angefahren, ein gepanzertes Radfahrzeug. Die haben eine Wärmebildkamera, die sind durch den halben Landkreis gefahren, haben die gesucht. Ich habe immer wieder mit denen gekoppelt. Am Beifahrerfenster mit denen gesprochen, wo die sein können, bist da zu Fuß rumgelaufen, hast dich da in die Stellung geworfen. Wir sind bei Leuten über den Vorgarten, über den Hintergarten gesprungen. Also wir sind da, wir haben
was sagen die denn, wenn ihr die schönen, hochgezüchteten Rosen damit kaputt tretet?
Krieg ist halt scheiße. Ja. Ich meine, train as you play. Ja. Na, also es wurde alles im Amtsblatt veröffentlicht. Na, es gab natürlich auch im Rundfunk da ordentlich Veröffentlichungen. Aber das war halt, du bist halt komplett im Film drin. Na, das war halt für dich in der Situation real. Mhm. Andere Situation, tanken. Ich hatte eine Kolonne von, ich weiß nicht, was waren das, 15 Fahrzeugen, darunter 3 Panzerhaubitzen und noch Radpanzer, die betankt werden sollten. Ich war das Vorauskommando, bin dann mit 3 Soldaten hingefahren, haben geguckt, wo sind die Räume, wo ist mein Tanklaster, wie passt das? Check, passt. Ich habe meine Sicherung ausgestellt Richtung Osten. Also der Feind kam simuliert aus Osten. Warum, kann ich jetzt auch nicht weiter sagen. Und ich hatte einen am Ortseingang.
Das ist Zufall.
Ne? Natürlich, Zufall. Dann hatte ich einen am Ortseingang und der sollte die abrufen. Und dann ruft mir da nur mein Ortseingangsposten. Feind gesichtet, hier war gerade ein Fahrzeug. Ja, scheiße. Der ganze Plan komplett durcheinander gelaufen. Da bin ich da wirklich da durch den Garten gelaufen und am Feuerwehrhaus vorbei und wir haben die gesucht und die Kameraden hier vom Tanklaster, von der Logistikbatterie, die haben auch gesagt, nee, Betankung findet nicht statt, ja, scheiße, dann waren die Haubitzen aber schon im Raum, dann sind sie durchgerast auf eine Bundesstraße und es war Chaos, es war einfach Chaos, aber so ist das halt auch in Realität. Dann waren wir ein paar Kilometer weiter weg, dann hieß es, ja, nee, Lage doch feindfrei, jetzt wenden wir alle. Da mussten die Haubitzen da auf Hochachse auf einer Bundesstraße wenden. Da haben die Feldjäger, also die, die militärpolizeilichen Aufgaben wahrnehmen, die Straßen noch gesperrt, die sind alle wieder zurückgefahren, die Marschreihenfolge war durcheinander. Du warst ständig unter Strom. Du bist nachts Streife gefahren, hast einen Alarm bekommen. Ich war gerade irgendwo im Landkreis unterwegs, Kilometer weit weg, weil ich mit meinem Fahrzeugstreifen unterwegs war und höre über Funk, wir wurden beschossen, Gefecht. Da ist ein feindlicher Fendling am Batteriegefechtsstand, also an unserem Ortsgemeindehaus da vorbeigefahren, hat da geschossen und dann hatte ich hatte einen sehr, sehr fähigen Kraftfahrer, einen Oberstabsgefreiten und das muss ich übrigens auch hier mal sagen, also wenn man wirklich erfahrene Mannschaftssoldaten hat, Oberstabsgefreite, auf die kannst du dich wirklich verlassen. Ja, das ist wirklich auch eine Basis, auf die man setzen kann. Mit dem bist du dann wirklich wie Walter Röhrl über diese Landstraßen und über diese Feldwege, es waren geteerte Feldwege gefahren, mit quietschenden Reifen, dann nachts um 2:30, was das war, an diesem Gemeindehaus angehalten. Dann kommt dann mein Batterieeinsatzoffizier im T-Shirt und Schutzweste raus und sagt, wir hatten hier gerade Feuer gefecht, egal was es kostet, notfalls GTA-Style-mäßig aus dem Fahrzeug rausballern und reiben sie die Feinde auf. Und das haben wir dann gemacht, also wirklich wie bei GTA. Seitenfenster auf, G36 rausgerichtet, dann sind wir da über die Feldwege gefahren, haben den Feind gesucht. Also du bist da komplett im Film drin und ich will es nochmal sagen, ich bin ziviler Student, ich habe Semesterferien und ich hatte hier diese 2 Wochen Action, Action, Action und bin da natürlich auch noch weiter an mir gewachsen und die Bundeswehr an sich hat das ja auch gemacht, wegen einer gewissen politischen Großwetterlage, die wir haben. Das ist ja auch wichtig, dass man sich dann da auch beübt.
Definitiv. Ich meine, das ist einmal klar, dass ihr Erfahrungen sammelt, aber es ist natürlich auch Muskelspielen, ne, aufgrund der aktuellen Situation zu zeigen. Schau mal hier, das simulieren wir gerade schon. Ne?
Ja.
Das ist ja auch nicht zu unterschätzen, was da momentan abgeht.
Und die Kameradschaft auch. Ja, muss ich sagen, jetzt fahre ich wieder in meiner Kaserne, ich musste zum Fotografen, neues Passfoto für meinen Ausweis. Wen treffe ich da wieder? Einen meiner alten Rekruten. So, der ist mir da immer weggelaufen, wir haben gekoppelt, zack, 2 Tage später war ich mit den Leuten, die ich vor einem halben Jahr noch ausgebildet habe als Grundausbilder im Offizier-Casino, ja, haben mit denen dort Sherry getrunken, was gegessen, hatten einen geilen Abend zusammen und wenn du von denen dann noch ein Feedback bekommst, dass die irgendwie sich gut an dich erinnert haben, gesagt haben, hey, die Grundausbildung hat Spaß gemacht und wir haben echt was gelernt und immer wenn sie Zugdienst hatten, Herr Fähnrich, haben wir uns gefreut, weil wir wussten, jetzt singen wir und so und das hat die Motivation gepusht, ey, wie schön ist das denn bitte?
Ja,
also ich kann mir mittlerweile echt nichts Besseres vorstellen. Wirklich, es ist wirklich ein echt toller Beruf. Trotzdem muss man natürlich sagen, der politischen Großwetterlage, wir trainieren ja nicht zum Spaß.
Ja, absolut. Das ist auch so, die jetzige Situation, da kocht in mir doch der Historiker auch ständig hoch, wenn man sich überlegt, mit was für Konflikten der Erste Weltkrieg begonnen hat, mit was für Konflikten der Zweite Weltkrieg begonnen hat. Sind da jetzt schon wesentlich mehr Menschen gestorben und in Kriegshandlungen involviert, in der Ukraine unter anderem, als zu den Zeiten. Und da ist halt die Frage, was kann zu einer Kettenreaktion führen? Und man hört ja auch wieder in den Zeitungen, dass auch im Hintergrund ordentliche Drohgebärden ja auch ablaufen, dass ja auch Putin sogar überlegt hatte, wie ich gelesen habe, atomare Waffen strategisch einzusetzen in der Ukraine, wo die Amis den dann auch gesagt
haben. Strategisch oder taktisch ist nochmal ein Unterschied. Da wird ja eher von taktischen Atomwaffen gesprochen.
Okay. Du bist der Profi, ich finde.
Also nicht, was dieses Thema angeht. Das ist ja nochmal ganz viele Dienstgrade über mir. Aber ich meine, das ist auch so ein Ding, allein, dass man darüber spricht, dann hat man ja die Waffe schon genutzt. Weil das ist halt auch eine große psychologische Wirkung.
Definitiv.
Ja, wenn ich jetzt irgendwie dieses Wort in den Mund nehme, dann denken Leute direkt, oh, Hilfe, Hilfe und Massenvernichtungswaffen und hast du nicht gesehen, dann habe ich doch schon eine Wirkung erzielt. Und zwar eine psychologische Wirkung.
Okay.
Die psychologische Wirkung dieser Waffe ist nicht zu unterschätzen. Ich muss sie ja nicht mal einsetzen.
Das ist ja wie Terroristenattacken. Die psychologische Wirkung ist wesentlich massiver als der eigentliche Akt selber. Ja, wir haben jetzt schon, ich sehe mal gerade, wie Zeit ordentlich aufgenommen.
Ja.
Welchen Rat würdest du denn einem jungen Menschen geben, der wie du in einer Studentenverbindung ist, der studiert, über eine Karriere in der Artillerie oder beziehungsweise im Militär nachdenkt? Wie soll er das verfolgen?
Also wenn jemand Interesse hat, Militär zu dienen, dann sollte er sich wirklich Gedanken machen, ob das was für einen ist. und erstmal damit anfangen, vielleicht einen freiwilligen Wehrdienst zu machen. Also man muss sich ja nicht direkt auf 13 Jahre verpflichten, aber man muss halt erstmal gucken, ist das was für mich? Denn es ist ein Beruf und das gehört fairerweise dazu, dass man das sagt, man leistet einen Eid und man muss am Ende des Tages, wenn es hart auf hart kommt, auch bereit sein, sein Leben für dieses Land zu lassen. Das ist eben kein Beruf für jeder andere. Auf der anderen Seite, und ich glaube, es ist im Interview rübergekommen, ich liebe meinen Beruf. Also wirklich, ich habe unfassbar viel Spaß an diesem Beruf und ich liebe auch mein Land.
Das sage ich dir als Recruiter. Wirklich. Ich habe sehr rausgehört, dass du deinen Job sehr liebst.
Es ist etwas, was dir sehr, sehr viel zurückgibt. Ich meine, was ich auch vorhin gesagt habe, du kriegst ein Sturmgewehr, rennst damit durch den Wald. Du kannst mit gepanzerten Fahrzeugen über die Heide fahren. Wenn du dich zum Offizier oder zum Feldwebel ausbilden lässt, ja, zum militärischen Führer, du bekommst eine hochwertige militärische Ausbildung. Ja. Also es wird dir unfassbar viel gegeben bei der Bundeswehr. Die Kameradschaft wird sehr hoch gehalten. Du kannst wirklich mit deinem, nicht mit deinen Arbeitskollegen, sondern mit deinen Kameraden nach Dienst unfassbar viel machen. Es gibt wirklich eine Menge an tollen Entwicklungsmöglichkeiten, die man da hat, ob jetzt in der Reserve oder nicht, oder als freiwillig Wehrdienstleistender. Ich möchte das auf jeden Fall nicht missen, aber wenn du mich fragst, was ich den jungen Korpsstudenten rate, guckt erstmal, ob das was für euch ist, macht einen freiwilligen Wehrdienst. Wichtig ist für mich auch, ich muss jetzt vielleicht an dieser Stelle einen Disclaimer machen, ich bin nicht die Bundeswehr. Und ich spreche auch nicht für die Bundeswehr und was ich sage, ist auch nicht zitierfähig, sondern ich bin der Fähnrich Lukas. Und ich bin Privatperson und ich spreche hier in diesem Podcast über meine ganz persönlichen Erfahrungen, die ich als Korpsstudent gemacht habe und als Reserveoffizieranwärter.
Ja, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt auch langsam hier zu einem Ende. Wir haben ja wirklich im Stil eines blauen Korps hier sehr schön einen Laberlümmel uns angehangen. Liebe Zuhörer, das war natürlich nur ein Spaß. Alle Infos über das, was wir heute geredet haben, findet ihr jetzt in den Shownotes, die sind unten drin. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieser Sendung folgt, dass ihr sie liked, dass ihr sie teilt, dass ihr mit euren Bundesbrüdern oder Korpsbrüdern drüber spricht, dass diese existiert, euch sie anhört. Nächste Woche gibt es wieder einen neuen Gast. Auf anderen Häusern, das ist auch immer schön, nicht vergessen. Lieber Lukas, schön, dass du hier warst. Vielen lieben Dank. Es war ein wunderbares, sehr spannendes Gespräch mit dir.
Danke auch für die Einladung. Und ich glaube, vielleicht ist ab und zu mal ein bisschen der Enthusiasmus mit mir durchgegangen in dem Gespräch. Aber wichtig ist ja einfach, dass rübergekommen ist, was die Reserve kann und was wir alles leisten können.
Ich glaube, das hast du sehr positiv demonstriert. Gut, meine Lieben, bis zur nächsten Woche. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.